Locker vom Hocker.
Was ist das jetzt eigentlich? 6, ne? 6. Folge, ne?
Ja.
Genau. Das weiß ich ja immer nicht.
Guter
ich
Hinweis.
Ich weiß immer nicht, welche, in welcher
Folge. Stimmt, das zeichnet dich aus, dass
man nicht weiß, welche Folge. Ich weiß es nie. So, okay, dann fangen wir an. Herzlich willkommen, Bundesradio, Folge Nummer 6 mit Philipp Banse und...
mit Tim Pritlaff.
Und heute... haben wir also uns mal wieder
ein überraschender früher Termin. Ich glaube, keiner hatte uns so schnell auf der Rechnung.
Dass wir nochmal so schnell kommen nach dem Politcamp.
Genau.
Ja, das ist ja unsere Stärke, ne? Die Überraschung. Also ja, Politcamp war die letzte Folge, wie ich finde, ganz gelungen. Und heute haben wir uns mal wieder ins stille Kämmerlein zurückgezogen, um konzentriert ein dickes Brett zu bohren.
Genau, also eher im Stil der ersten Sendung. Und wir wollen mal so ein bisschen einem Thema auf den Zahn fühlen, fast im wahrsten Sinne des Wortes, was eigentlich immer wieder breiten Raum einnimmt in der allgemeinen Diskussion, aber wo wir das Gefühl haben, da weiß eigentlich keiner so richtig Bescheid.
Und da sind wir froh, dass wir einen, glaube ich, kann man so sagen, der profundesten Kenner des deutschen Gesundheitssystems. Na, er schüttelt schon den Kopf. Das gehört dazu, das müssen Sie machen. Aber ich habe ja nun schon auch mit verschiedenen Leuten aus der Industrie, aus dieser Gesundheitsindustrie gesprochen. Und wenn dann immer der Name Stefan Edgeton fiel, dann nickten alle mal schon so und sagen, ja, okay, na, das ist okay, mit dem kann man reden. Das ist okay. Ich dachte, Sie lesen jetzt Bild-Zeitung, aber wenn Sie mit dem reden, das ist schon okay. Also herzlich willkommen, Stefan Edgeton im Bundesradio.
Schönen guten Abend oder Sie, guten Tag.
Ja, Sie sind der Gesundheitsexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Mhm. Sagen Sie doch mal, was machen Sie da? Mal so eine Vorstellung.
Wir machen Politik für Verbraucher in allen möglichen Bereichen, unter anderem auch im Gesundheitsbereich, aber wir beschäftigen uns auch mit Energie, mit Finanzdienstleistungen, mit Ernährung. Das fällt auch in meinen Bereich zum Beispiel. Das ist unser Job. Wir vertreten die Interessen der Verbraucherzentralen, die auf Landesebene Beratung machen, aber auch weiterer 25 verbraucherorientierter Dachverbände, Hausfrauenorganisationen, Energieverbraucher, Kleinanleger und so weiter. Und im Gesundheitsbereich versuchen wir, die Anliegen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Probleme eben von Patienten auf der einen, von Versicherten auf der anderen Seite, aber auch von Kunden, die Rolle ist ja auch immer wichtiger im Gesundheitswesen, so zu platzieren in der Politik, dass deren Interessen möglichst auch berücksichtigt werden. Und zwar auf nationaler, aber auch auf europäischer, internationaler Ebene. Wobei man gleich für den Gesundheitsbereich sagen muss, da spielt die Musik immer noch stark auf nationaler Ebene. Und in Europa werden bestimmte Sachen geregelt, aber das meiste wird eben doch auf nationaler Ebene geregelt. Hauptverantwortlich sind übrigens die Länder.
Für die Gesundheit?
Für die Gesundheit. Nicht für die Rahmensetzung, aber dafür für die Gesundheit der Bevölkerung, für die konkrete Umsetzung, für die Aufsicht, für all diese Sachen sind die Länder verantwortlich.
Na, da kommen wir dann nachher noch sicher mal dazu.
Genau.
Nun ist ja Gesundheitspolitik nicht so das Thema, mit dem man, sag mal, groß Frauen fangen kann oder Männer fangen kann, je nachdem, aus welcher Ecke man kommt. Was reizt Sie denn so an diesem Thema? Was fasziniert Sie so daran, dass Sie sich damit beschäftigen?
Einmal ist es ein Thema, wenn man sich da mal eingefuchst hat, dann hat man ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Das ist für die Karriere nicht ganz unförderlich. Gut, das war jetzt die scherzhafte Antwort. Also man hat eine gewisse Aura. Ah, der kennt sich mit Gesundheit aus. Das ist ja was ganz Kompliziertes. Das ist das eine. Nee, es ist so, dass der Gesundheitsmarkt ein Riesenmarkt ist. Wir reden von 250 Milliarden Euro in Deutschland im Jahr, die für den Bereich Gesundheit ausgegeben werden, roundabout.
Von wem? Von Staat oder von allen?
Von allen. Mhm. Von allen. Der Hauptanteil, also das ist das, was das Statistische Bundesamt vermittelt. Letztlich sind es die Bürgerinnen und Bürger, die das ausgeben, entweder als Steuerzahler, als Privatversicherte, als gesetzlich Versicherte oder aus eigener Tasche. Pflegeversicherung ist damit dabei. Der Staat mit eigenen Anteilen ist auch mit dabei, wobei man sagen muss, der Staat, zum Beispiel die Kommunen, die Leistungen für die Pflege ausgeben, das ist damit drin, oder auch sonstige Leistungen, der ist eher abnehmend. Mit der Einführung der Pflegeversicherung kann man sehen, wenn man sich das über die Zeit hinweg anschaut, 95, Mitte der 90er Jahre, kommt die Pflegeversicherung. Das ist was die Versicherten bezahlen.
Also das, was sozusagen an Steuergeld für die Gesundheit ausgegeben wird, das ist relativ gering.
Das ist eher rückläufig, eher relativ gering. Der größte Batzen von diesen 250 Milliarden sind 170 Milliarden gesetzliche Krankenversicherung. Also das ist der größte Anteil und das ist im Grunde auch der entscheidendste Player, an dem auch Politik steuern kann. Sie kann ein bisschen steuern bei der Pflegeversicherung, sie kann ein bisschen steuern bei der privaten Versicherung, indem sie Rahmen setzt und natürlich das bisschen, was sie selber, was der Staat selber ausgibt, kann sie steuern. Aber die gesetzliche Krankenversicherung ist eben der größte Player und auch derjenige, der die Infrastruktur für das Gesundheitswesen zur Verfügung stellt.
Jetzt haben Sie schon so ein paar von diesen Playern genannt. Also das ist der Staat, der eine relativ geringe Spur. Kann man das irgendwie quantifizieren, wie viel von diesen 250 Milliarden vom Staat ausgegeben werden? Sie sagen 170 macht die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung.
Ich glaube, beim Staat, da müsste ich jetzt in die Zahlen reingucken, sind es etwa ein Zehntel, nicht mal ein Zehntel von dem, was die GKV ausgibt.
Ja, also 17 100, Milliarden.
Ja, nicht mal, ich glaube 14,
also,
15.
Also ein Bruchteil davon, ja, ne, das waren ja 180, 190 ja, und der Rest ist dann so PKV und ja, die Leute selber aus eigener Tasche.
Allerdings muss man sagen, das ist in der letzten Zeit mehr geworden. Da muss man ehrlicherweise sagen, weil der Staat in den GKV-Topf, der Bund in den GKV-Topf einiges reingegeben hat. Also das sind dann nochmal 10 und soll aufgebaut werden in den nächsten Jahren auch auf 14 Milliarden Euro. Also da kommt noch einiges dazu, weil wir ja gemerkt haben in den letzten Jahren, die Beitragseinnahmen sind rückläufig und die Lücke, die dadurch entsteht, dass wir weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben, die zum Teil auch geringer verdienen oder weniger Zeit arbeiten, also auch da geringer verdienen. Das macht sich unmittelbar bei den Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung bemerkbar. Denn die Einnahmen basieren ja im Moment auf den Lohneinkommen im Wesentlichen. Und wenn das weniger wird, wenn überhaupt der Anteil der Erwerbseinkommen an der gesamten Wirtschaftsentwicklung geringer wird, das ist so, dann ist die Basis für die Einnahmen schmaler. Gleichzeitig steigen die Ausgaben im selben Umfang, wie insgesamt die Ausgaben steigen. Und da ist eben der Bund eingetreten und hat gesagt, okay, wir übernehmen bestimmte Aufgaben, weil die gesetzliche Krankenversicherung auch Aufgaben für die Gesamtgesellschaft übernimmt.
Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen, jetzt noch am Anfang noch mal so ein bisschen zurückrudern, weil wir uns jetzt auch wieder schnell genau
das
in so einer
typisch,
Detail...
Das ist übrigens typisch fürs Gesundheitswesen. Man kommt ganz schnell auf die Details und das ist auch typisch für die Gesundheitsexperten. Die machen das auch gerne, weil sie dann den Leuten, die eigentlich mal Überblick haben wollen, genau diese Erwartung nicht erfüllen. Insofern ist es richtig, dass sie einhaken.
Genau. Ich mache dann auch gleich mal das Fass ganz groß auf und versuche erstmal überhaupt so den Gesamtkontext zu machen, dass man versteht, worüber man redet. Meine Gesundheitswesen ist gerade extrem in der Diskussion, allerdings vor allem in den USA. Mhm. Wenn man sich dort anschaut, was dort so abgeht, dann stellt man halt fest, ein System, was weitgehend von privater Wirtschaftsstruktur geprägt ist. Im Detail kenne ich das jetzt genauso wenig, wie ich behaupten könnte, ich hätte jetzt unser System verstanden. Offensichtlich erkennen aber auch selbst die Amerikaner, dass sie gegenüber den anderen Systemen ja in irgendeiner Form im Rückstand sind. Ja, da gibt es ein sehr krasses Gefälle zwischen Kanada und den USA. Aber wenn man jetzt mal so weltweit blickt, vielleicht sagen wir mal jetzt westliche Länder, westliche Staaten, Industrieländer, so das, was wir auch, sagen wir mal, kennen und kulturell auch für vergleichbar halten. Wie viele Systeme bilden sich da eigentlich so im Groben heraus? Also wie unterschiedlich sind eigentlich die Ansätze? Sind eigentlich alle irgendwie gleich? Sind die Unterschiede nur marginal? Oder lassen sich da einfach ganz grundsätzliche Unterschiede festmachen? Und wo steht Deutschland?
Also es gibt drei wesentliche Typen. Der eine Typus, wenn ich jetzt nochmal die USA mit reinnehme, ist der, jeder sorgt für sich, beziehungsweise der Arbeitgeber sorgt für eine Art privater Krankenversicherung. Und wer das irgendwie nicht schafft, wer da nicht reinfällt und trotzdem krank wird, für den sorgt der Staat. Das ist das System in den USA. Also Medicaid und Medicare, das ist für die Älteren und für die krank werden und keine Krankenversicherung haben. Die werden dann versorgt, aber die werden immer erst versorgt, wenn es ganz schlimm wird. Also wenn sie schon in der Emergency angelangt sind, also in der Notfallaufnahme. Und deswegen ist das amerikanische System auch so teuer, weil die Versorgung zu spät einsetzt für gerade die Bevölkerungsgruppen, die eigentlich medizinischer Versorgung bedürften, die Ärmeren. Wir wissen, das ist in fast allen Gesellschaften, auch in unserer so, je ärmer man ist, desto höher ist das Risiko, krank zu werden und frühzeitig zu sterben. Das heißt, da müsste eigentlich frühzeitig auch medizinische Versorgung, auch Prävention, aber auch medizinische Versorgung einsetzen. Und wenn das zu spät passiert, wird es richtig teuer. Deshalb ist dieses System in den USA das teuerste und zugleich das ineffizienteste, weil gleichzeitig eben an die 50 Millionen gar nicht versichert sind. Mhm. Das ist auch der Grund, weshalb die Regierung jetzt da dran gegangen ist, weil es auch wirtschaftlich, volkswirtschaftlich ein Wahnsinn ist, was da passiert. Weil am Ende zahlt der Staat ja auch. Oder die Staaten sind es in dem Fall meistens. Mhm. Das ist der eine Typus. Der ist aber sozusagen außer in den Entwicklungsländern und in den USA eher untypisch. Dann gibt's auf der anderen Seite die Systeme, die ein staatliches Gesundheitswesen haben, also Skandinavien, Großbritannien, wo also das Gesundheitswesen aus Steuermitteln finanziert wird. Der Staat ist verantwortlich, der Staat kann das steuern. Die Ärzte sind auch angestellt in der Regel.
Beim Staat dann direkt oder wie?
Beim Staat oder bei den Kommunen, je nachdem, wie das organisiert ist. Und es gibt aber auch eine klare Zuweisung, meistens regionale Zuweisung. Ich kann nicht einfach den Arzt frei wählen, sondern ich muss dann dahin gehen, wo ich eben registriert bin, gemeldet bin. Es gibt in der Regel auch Zugangsschwellen zur ärztlichen Versorgung. In Schweden ist das zum Beispiel so, da begegnen Sie erstmal nicht dem Arzt, sondern da werden Sie zunächst mal von einer allerdings sehr gut ausgebildeten Pflegekraft befragt, versorgt. Das haben wir hier in Deutschland so nicht. Die Ausbildung ist auch gar nicht entsprechend. Aber da gibt's entsprechend auch viel weniger Arztbesuche. Also deswegen muss man immer aufpassen, wenn so Arztbesuche international miteinander verglichen werden. Das ist etwas schwierig, weil wir hier in Deutschland ein Netz von Ärzten haben, zu dem sie immer gehen können. Das ist eben in anderen Ländern nicht so. Die staatlichen Gesundheitssysteme sind so über den Daumen in der Regel weniger teuer, effizienter und die Leute sind mindestens genauso zufrieden. Also die haben unterm Strich keine so schlechte Bilanz. Das Problem ist natürlich immer, dass der Staat von Jahr zu Jahr entscheidet, wie viel gebe ich aus. Also sie hatten jahrelang in Großbritannien eine Unterfinanzierung des Gesundheitssystems, des National Health Service. Der war sehr beliebt in der Bevölkerung, hat aber sehr an Ansehen verloren, weil eben die Leistungen immer schlechter wurden. Und das hat dazu geführt, dass viele Briten sich privat zusatzversichert haben, die sich das leisten konnten. Und da haben dann viele, auch übrigens deutsche Ärzte, ganz viel Geld verdient. Und das läuft heute auch noch. Deutsche Ärzte gehen am Wochenende nach London und behandeln da englische Patienten auf Privatkasse und verdienen da echt viel Geld. Mhm. Oder britische Patienten gehen nach Europa und lassen sich da behandeln, bezahlen das entweder selber oder sogar der National Health Service bezahlt es, weil die eigene Infrastruktur nicht so ausgebaut ist. Oh, weia.
Oder sie fliegen nach Indien oder...
Oder so, genau, das gibt's inzwischen ja auch. Mhm. Übrigens auch die Schweden fahren auch nach Deutschland oder auch nach Indien, Neu-Delhi oder wo auch immer.
Sie sagten, Skandinavien gilt das quasi für alle skandinavischen Länder, also Finnland, Schweden, Norwegen,
ja,
auch Dänemark.
Ja.
Und gehört Kanada auch in dieses
Kanada System rein? Ist meines Wissens auch ein staatliches Gesundheitswesen. Da bin ich jetzt aber nicht 100%.
Und England fällt aber, also UK fällt in diese...
Staatliche.
Ist auch ein...
Ja, ist ein staatliches Gesundheitswesen.
Was halt jetzt unterfinanziert ist, das ist das große
Problem. Ja, hat die Regierung, die Labour-Regierung in den letzten Jahren einiges getan. Da ist sehr viel mehr Geld reingesteckt worden. Das hat sich auch bemerkbar gemacht. Aber das ist eben genau das Problem auch bei den staatlichen Gesundheitssystemen. Die sind immer sehr stark abhängig von dem, was gerade in der Haushaltspolitik läuft, wo gerade das Geld ausgegeben wird und wer gerade an der Regierung ist auch. Mhm. Dazwischen sozusagen, zwischen dem rein privaten und dem staatlichen steht das, wenn man so will, das deutsche, das Bismarcksche System der Sozialversicherung. Das haben auch andere Systeme wie Frankreich oder Österreich oder die Niederlande, die haben dieses System, dass man eben Mitglied in einer Krankenversicherung ist, seinen Beitrag bezahlt und dadurch auch einen Anspruch erwirbt. Und dadurch ist der Einfluss des Staates ein Stück weit gebremst. Der kann zwar den Leistungsrahmen bestimmen, in Deutschland zum Beispiel über das Sozialgesetzbuch 5, der kann sagen, hat er auch gesagt 2004, rezeptfreie Arzneimittel zahlt die Kasse nicht mehr. Im Prinzip. Dann gibt es noch eine Ausnahmeliste und so, aber im Prinzip zahlen wir das nicht mehr. Oder wir zahlen kein Sterbegeld mehr oder so. Das waren Leistungen, die früher mal reingebracht wurden. Aber der Leistungsanspruch ist nicht so leicht veränderbar und die Strukturen bei uns sind eben so, dass die Ärzte freiberuflich tätig sind. Das ist der andere große Unterschied. Das ist eher wie in den USA dann. Hm. Die arbeiten auf eigene Kosten, auf eigene Rechnung und müssen halt gucken, dass sie zurande kommen. Die haben eine relativ komfortable Situation, wenn sie eine Kassenzulassung haben. Dann haben sie Anteil an dem großen Kuchen, der dann über die kassenärztlichen Vereinigungen verteilt wird. Es entstehen ja keine direkten Vertragsverhältnisse zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Krankenkasse und dem Arzt, außer bei den sogenannten Selektivverträgen. Aber das ist ein Sonderthema. Normaler ist es eben so, die Kasse macht einen Vertrag mit der kassenärztlichen Vereinigung auf Landesebene. Die vereinbaren eine Gesamtvergütung und das wird dann von der kassenärztlichen Vereinigung auf die einzelnen Arztgruppen, auf die Ärzte verteilt.
Nach diesem berühmten Punktesystem.
Nach dem Punktesystem, wobei das ist ja reformiert worden, das ist ja jetzt etwas anders. Heute heißt das Regelleistungsvolumen. Das heißt, der Arzt kriegt eine bestimmte, abhängig auch von dem, wie viel und welche Patienten er behandelt, was er anbietet, kriegt er einen bestimmten Anteil von diesem Kuchen und damit wirtschaftet er nach seinen Leistungen natürlich, nach seinen Patienten. Also es ist ein ziemlich kompliziertes System, ja. Das habe ich auch nicht bis ins Letzte verstanden, aber es ist eben nicht mehr nur nach den Punkten. So. Und also das deutsche System ist ein bisschen dazwischen. Es ist kein rein staatliches System, sondern eines, wo ich eben über die Mitgliedschaft in einer Krankenversicherung einen Anspruch erwerbe, der mir auch nicht einfach weggenommen werden kann.
Mhm. So. Und ist das eine wünschenswerte Konstellation oder sieht der Experte mit Neid in die anderen Länder?
Also das kommt immer darauf an, welchen Aspekt ich genau betrachte. Wenn ich den Aspekt betrachte, ich würde gerne die medizinische Versorgung mehr steuern können. Ich würde gerne die Ärzte verdonnern, dass sie nach Leitlinien behandeln, dass sie nur noch bestimmte Arzneimittel verordnen, weil die anderen zu teuer sind, dann wünscht man sich natürlich ein staatliches System, denn da ist es leichter möglich.
Mhm. Gilt nicht auch in den Vereinigten Königreich, wollte ich jetzt gerade sagen, das ist die korrekte Bezeichnung, weil die kennt ja immer keiner, wie auch immer. Also gilt nicht dort, dass sozusagen die Ärzte auch dafür belohnt werden, umso gesünder ihre Patienten sind oder ist das nur so ein Mythos? Also ich meine, hier wird man halt dafür bezahlt, dass man irgendwie arbeitet. Das heißt, umso kranker die Patienten, umso mehr hat man zu tun. Ja.
Ja. Aber wie stellen Sie die Gesundheit des Patienten fest? Also
das weiß ich nicht. Das wäre meine nächste Frage.
Ja, eben. Das, ich glaube nicht, das wäre so ein bisschen der Stein der Weisen. Es gibt einen schönen Satz aus einer Kultur, wo es eben so eher dieses private Gesundheitswesen gibt, also wo der Arzt noch nach Erfolg bezahlt wird, wo er neben seiner Geldvergütung dann noch eine Gans oder ein Huhn oder irgendeine Wurst bekommt von dem Bauern, der da behandelt wird. Und wo dann gesagt wird, die guten Ärzte zahlt das Volk, die schlechten brauchen wir nicht. Das ist aber ein Satz, der stammt von Josef Stalin. Also aus einer Kultur, die sozusagen es den Menschen selber überlassen hat, wie bezahlt wird und ob noch Güte bezahlt wird. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass die Patientinnen und Patienten in der Situation, wenn sie dem Arzt gegenüberstehen, sehr ausgeliefert sind. Und das erleben wir auch immer wieder, dass sie sich von den Ärzten sehr schnell auch Dinge aufschwatzen lassen, die angeblich ihrer Gesundheit, auch gerade im Bereich Prävention und Früherkennung, angeblich ihrer Gesundheit dienen sollen und aber überhaupt nichts bewirken oder manchmal sogar problematisch und schädlich sind. Und dann sollen sie auch noch aus eigener Tasche dafür bezahlen. Deswegen bin ich persönlich ein starker Anhänger dieses sogenannten Sachleistungsprinzips, das eben sagt, wir definieren eine bestimmte Leistung, die ist für den gesetzlich Versicherten, wird die erstattet. Und die ist auch nach bestimmten Qualitätskriterien geht die. Und die muss der Arzt auch in einer bestimmten Qualität erbringen. Das ist dann nochmal eine andere Frage, ob das immer gewährleistet ist. Und das bezahlt dann auch die Krankenkasse.
Und solche Elemente gibt es jetzt in Skandinavien? Und
Nee, die gibt's bei uns. Das gibt's bei uns. Das gibt's in Skandinavien auch. Da gibt's eine Art Leistungskatalog. In Skandinavien wird sogar ein ganz interessanter Prozess, wie ich finde, öffentlich darüber debattiert, was noch bezahlt wird und was nicht, diese sogenannte Priorisierung. Das lief ja auch vor einiger Zeit mal durch die Medien. Der Präsident der Bundesärztekammer, Herr Hoppe, hat das Thema hier für Deutschland auch vorgeschlagen, dass man eben eine gesellschaftliche Debatte darüber führt, müssen wir in jedem Fall, bei jeder Erkrankung medizinisch auf Kosten der Solidargemeinschaft aktiv werden. Das ist eine Debatte, die man in einem staatlichen System führen kann. In einem System wie unserem, wo es eben 320.000 Ärzte, die irgendwie tätig sind in Krankenhäusern oder der meiste Teil der oder über die Hälfte sind freiberuflich tätig, da können Sie das relativ schwer kontrollieren und festlegen. Und wenn Sie dann noch eine private Krankenversicherung haben, die davon lebt, dass sie immer mehr zahlt als die gesetzliche, dann haben Sie ein Problem, Prioritäten auch wirklich durchzusetzen, weil Sie können das dann für die gesetzlich Versicherten vielleicht machen, aber der Arzt hat ja nebenher dann noch die Privatversicherten, und Priorisierung heißt ja auch, dass ich über die Zeit des Arztes bestimme, dass ich sage, wie viel Zeit soll er eigentlich verwenden. Wenn er aber sich dann für die Privatversicherten dann die Zeit nimmt, die er den Gesetzlichen sozusagen eng zuteilt, dann verschärft das quasi die Ungerechtigkeiten, die wir mit diesem zweigliedrigen System in Deutschland sowieso schon haben. Ich wollte aber eigentlich noch auf den zweiten Teil meiner Antwort geben, nämlich darauf, auf die Frage, wo die Vor- und Nachteile sind. Der Vorteil unseres Systems ist einfach der leichte Zugang zum Arzt. Also das, was wir einerseits beklagen mit den 18 Arztbesuchen im Durchschnitt, ist gleichzeitig eben auch ein Riesenvorteil. Ich kann als gesetzlich Versicherter zu fast jedem Arzt jederzeit gehen, kann mir den frei aussuchen und habe dann gelegentlich mal mit Wartezeiten zu tun, aber in der Regel werde ich da auch behandelt. Ne?
Genau, also wollte ich sagen, also das ist so das, was man ja immer so als Mensch so erlebt, dass man einfach, man hat was und Schritt gegenüber ist der Hausarzt und dann wackel ich da hin und sitze da 10 Minuten und bin dran. Und dann, wenn was ist, dann fahre ich 5 Minuten weiter und bin in der Klinik und so in der Notaufnahme und kann jederzeit da hingehen und so.
Genau. Wobei man in Neukölln kommt je nach Bedürfnis der Dienstleistung auch mehr als 10 Minuten wartet. Das kann auch mal 10 Tage oder 3 Wochen sein.
Ja, aber bei Fachärzten kommt das mal vor, wenn es um eine etwas diffizilere Diagnostik geht. Das ist auch akzeptabel, finde ich. Schwieriger ist es, das haben mir jetzt Ärzte geschrieben, als ich mich mal öffentlich geäußert habe zu dieser Frage Arztbesuche. Und ich habe dann gesagt, das liegt ja auch daran, dass wir immer wieder systemische Anlässe schaffen, zum Arzt zu gehen. Das geht los bei der Krankschreibung, das geht los, dass die Leute sich überweisen lassen müssen zum Facharzt. Das ist jedes Mal ein eigener Arztbesuch. Mhm. Das heißt, das ist ja niemand aus Jux und Dollerei setzt sich ja ins Wartezimmer, sondern das hat meistens Gründe. Und dann kamen E-Mails von Ärzten, die sagten, ja, das stimmt ja alles, aber wir haben bei uns Leute 20-30% in der Praxis sitzen. Das sind eigentlich Leute, die eine Beratung brauchen, die zu einer Beratungsstelle gehen und sagen, und dort kriegen sie mitgeteilt 6 Wochen Wartezeit und dann gehen sie zum Arzt, weil sie da sofort hinkommen und machen aus dem sozialen Problem, dem Einsamkeitsproblem oder was weiß ich, ein medizinisches, und dann muss der Arzt tätig werden. Also war eine Reaktion. Das System
auch so Sachen abfedert, für die es eigentlich gar nicht
zuständig ist. So ist es, weil eben der Zugang so niedrigschwellig ist. Und das wollen wir ja auch erhalten. Das ist ja im Prinzip ein hohes Gut, wird auch von den Patienten natürlich sehr geschätzt.
Aber hat auch Schwierigkeiten.
Seine Schwierigkeiten,
genau. Bleiben wir da vielleicht noch einen kleinen Moment noch in der Struktur. Jetzt haben wir ja so den großen Aufhänger mal jetzt gefunden. Also wir sehen sozusagen jetzt in der westlichen Welt im Wesentlichen so 3 verschiedene Systeme. So das eine Extrem, die USA, privat, so jeder für sich, alle gegen alle. Könnte man auch sagen. Staatliches Gesundheitswesen in einigen europäischen Ländern, wo halt so der Staat sich um alles kümmert, und bei uns eben so diese Melange mit der Sozialversicherung. Vielleicht kann man ja mal kurz so die wesentlichen Player, einige sind ja schon gefallen, auch mal ein bisschen konkreter benennen. Also es gibt die Krankenversicherung, es gibt die Ärzte. Was sind so die wesentlichen großen Meta-Organisationen, die man jetzt erstmal benennen muss, um dieses Spiel der Kräfte in dem Gesundheitswesen zu verstehen?
Also bleiben wir mal bei den sogenannten Kostenträgern, also die das Geld verwalten, ausgeben,
einnehmen
und verwalten und dann ausgeben, genau, also die Krankenversicherungen.
Ja.
Da gibt es eben die beiden großen Systeme, die gesetzliche und die private Krankenversicherung. Das sind wirklich zwei völlig getrennte Systeme. Der Zugang zur privaten ist begrenzt beziehungsweise an Bedingungen geknüpft. Ich muss ein bestimmtes Gehalt haben, um mich privat versichern zu können. Das muss oberhalb einer bestimmten Grenze liegen. Versicherungspflichtgrenze, 3.750 Euro, glaube ich, im Moment.
Wenn ich angestellt bin und gesetzlich.
Wenn ich angestellt bin, genau, und oder lohnabhängig beschäftigt bin. Bei Selbstständigen und Beamten ist es der Regelfall, dass sie privat versichert sind, weil das... Das liegt quasi in der Philosophie der gesetzlichen Krankenversicherung.
Da können wir dann gleich nochmal drüber reden, wenn wir im Einzelnen nochmal über die ganzen Sachen
reden.
Aber dass wir das jetzt erstmal so ein bisschen darlegen, wer ist da überhaupt?
Genau.
Also gesetzliche, private. Privat.
Und bei der gesetzlichen muss man nochmal, ist wichtig zu unterscheiden, da haben wir Arbeitnehmer und Arbeitgeber drin. Auch bei der Bezahlung. Das ist die sogenannte paritätische Finanzierung. Die Arbeitgeber zahlen einen Anteil, die Arbeitnehmer zahlen einen Anteil. Und das ist sozusagen von Bismarck schon so gemacht worden. In den USA ist es übrigens so, dass die Arbeitgeber häufig auch für die Versicherung zuständig sind. Und wenn ich dann aber den Arbeitgeber verlasse, verliere ich auch den Versicherungsschutz. Aber die großen Arbeitgeber sind übrigens auch diejenigen, die sich für die Gesundheitsreform von Obama eingesetzt haben, weil die ein massives Interesse daran haben, dass ihre Leute gut versichert sind.
Also genau dieser Punkt ist jetzt unter anderem geändert oder zumindest eingeschränkt worden mit dem Beschloss jetzt neulich, ne?
Ah ja.
Okay.
Okay, dann haben wir private, gesetzliche.
Aber, genau. Aber so ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Anteil gibt es ja auch bei den Privaten, also zumindest bei den Beamten, nicht? Also wenn ich jetzt.
Da gibt es die Beihilfe, genau. Da gibt es für den Arbeitgeberteil sozusagen die Beihilfe, wo der Staat dann was dazu zahlt und der Arbeitnehmer nur die halbe private
Versicherung. Ah, das ist ja so ein bisschen ein spezielles Feld.
Das ist ein sehr spezielles Feld.
Okay, machen wir weiter.
Bei den Leistungserbringern, das ist der andere große Block. Haben wir die bereits erwähnten niedergelassenen Ärzte, 160.000 Niedergelassene, die eben in der Regel als zugelassene Kassenzulassungsärzte in der Kassenärztlichen Vereinigung organisiert sind und gleichzeitig bei der Bundesärztekammer sind alle Ärzte organisiert, das ist die Standesorganisation. Dann gibt es die Krankenhäuser, der stationäre Bereich, 2.100 Krankenhäuser in Deutschland.
Wie viel waren das?
2.100. Mhm. Unterschiedliche Träger. Es gibt kommunale Krankenhäuser. Es gibt sogenannte frei gemeinnützige. Das sind häufig diese kirchlichen Träger, Wohlfahrtsverbände, die das tragen. Und es gibt die privaten Klinikketten. Und es gibt in den letzten Jahren so eine Entwicklung, dass kommunale Krankenhäuser in private umgewandelt werden, privatisiert werden, während der frei gemeinnützige Bereich relativ stabil ist.
Also so hier in Berlin ist es Vivantes zum Beispiel.
Vivantes ist privatisiert.
Ja. Okay, gut. Dann also Ärzte, Krankenhäuser, was? Dann haben wir noch so Pharmaindustrie.
Die Pharmaindustrie ist ein wichtiger Akteur, wobei die Pharmaindustrie auch nochmal ein bisschen unterschieden werden muss. Es gibt die forschenden Arzneimittelhersteller. Das sind in der Regel internationale Konzerne mit Sitz in USA, Großbritannien, Schweiz.
Pfizer, Merck,
GlaxoSmithKline und so weiter. Das sind die häufig die neuen Medikamente auf den Markt bringen, die in der Regel auch sehr teuer sind. Dann gibt's die sogenannten Generika-Hersteller. Also das sind die Medikamente herstellen, wo der Patentschutz ausgelaufen ist, die dann die Nachahmerprodukte machen. Die sind wesentlich billiger.
Also Ratiopharm zum Beispiel.
Ratiopharm, Stada oder kleinere, ne, da gibt es ganz viele.
Wo man dann nicht Aspirin kaufen muss, sondern eben diese...
Genau.
Die forschen auch selber in der Regel nicht.
Die forschen nur hinsichtlich der sogenannten Galenik, also wie der Wirkstoff besser verpackt werden kann. Die forschen nicht mehr bei der Entwicklung eines Wirkstoffs. Mhm. Also da gibt es auch ein bisschen Forschung natürlich zu machen, weil das ist schon auch kann auch relevant sein. Aber es ist richtig, also die investieren jetzt nicht so viel in Forschung. Und es gibt eine große Anzahl auch gerade in Deutschland mittelständischer pharmazeutischer Unternehmen, die in beiden Märkten sich tummeln, die zum Beispiel auch pflanzenheilkundliche Sachen machen, sogenannte Phytopharmaka, homöopathische Arzneimittel und so weiter.
Okay, also das sind so die großen Parteien, die man jetzt so ein bisschen...
Man müsste noch nennen die Medizinproduktehersteller, wenn man die Akteure, okay. Also wo es um Hilfsmittel geht.
Krücken, Fahrstühle.
Genau, bis hin zur Windel und Pflaster und die Geräte, die man im Krankenhaus benutzt und so weiter.
Okay, dann haben wir...
Aber die fallen also sozusagen jetzt auch unter Leistungserbringer?
Die fallen auch unter Leistungserbringer, okay. Ja.
So. Aber das sind so die Frauen und Männer, die sich da so tummeln.
Ja.
in diesem Gesundheitssystem. Fangen wir, ich würde vielleicht mal anfangen mit dem sozusagen, wo das Geld reinkommt, also bei den Versicherungen. Sie haben gesagt, 170 Milliarden von 250 Milliarden im Jahr sind diese gesetzlichen Krankenversicherungen. Sie haben gesagt, okay, gucken wir mal, wie kommt da das Geld rein?
Das ist im Moment so, dass der Beitrag paritätisch ist, das habe ich schon gesagt. 7% des Erwerbseinkommens zahlt der Arbeitgeber, 7,9% zahlt der Arbeitnehmer. Das ist vor ein paar Jahren mal so geregelt worden. Vorher war das 50-50, dann ist so ein bisschen was mehr auf die Arbeitnehmerseite gegangen. Naja, das hat Rot-Grün damals gemacht mit der CDU zusammen.
Das gilt für abhängig Beschäftigte.
Das gilt für lohnabhängig Beschäftigte.
Für Angestellte, genau. Die sozusagen monatlichen Lohn da bekommen und die müssen 7% und 7,9% zahlen.
Genau.
So, und,
Seit ein paar Monaten gibt es dann noch den Zusatzbeitrag bei einigen Krankenkassen, der zusätzlich zu diesen 7,9 von den Versicherten verlangt wird. 8 Euro in der Regel. Das sind die Kassen, die mit diesem Geld nicht auskommen, was über den prozentualen Beitrag.
Was jetzt auch was mit diesem Risikoausgleich und den Krankheiten zu tun hat.
Das Geld, was über diesen prozentualen Beitrag erhoben wird, das fließt in den sogenannten Gesundheitsfonds. Also 7,9 und 7%, 14,9% fließt in den Fonds, also wird in einen großen Topf sozusagen, im Kopf sozusagen hineingepackt und wird nach einem Schlüssel verteilt, dass die Kassen, die mehr ältere, mehr kränkere Versicherte haben, also wo auch chronische Krankheiten größer, mehr vertreten sind, dass die mehr bekommen und die Krankenkassen, die überwiegend die Jungen und Gesunden haben, die kriegen weniger aus diesem Topf. So dass da ein Ausgleich zwischen den Krankenkassen stattfindet.
Und woher kommen jetzt diese 8 Euro? Wer kriegt die sozusagen?
Die kriegt die Kasse direkt vom Versicherten. Die muss die Kasse auch direkt beim Versicherten einziehen.
Wenn sie mit diesem Geld, was sie aus dem Topf bekommt, nicht hinkommt.
So ist es.
Diesen Fonds, den gibt es aber auch erst jetzt seit
der 2009.
Reform.
Genau. Das gibt es seit Anfang 2009. Und diesen Ausgleich zwischen den Krankenkassen, den gab es vorher schon. Den hat man eingeführt Mitte der 90er Jahre, als man überhaupt den Wettbewerb der Kassen ermöglicht hat. Früher war es ja so, ich war Angestellter und dann war ich in der Angestelltenkrankenkasse. Als Arbeiter in einem bestimmten Betrieb war ich in der Betriebskrankenkasse XY oder ich war in der AOK. Und da kam ich auch nicht mehr raus. Seit 96 gibt es die freie Kassenwahl. Und da hat man gesagt, weil die AOK zum Beispiel sehr viele von den sozial Schwachen, den Sozialhilfeempfängern und Kranken auch versichert hat, da muss irgendeine Art von Ausgleich stattfinden. Und der hat das Alter berücksichtigt und den Familienstand und ob jemand arbeitsunfähig gewesen ist. Und das war's. Seit 2009 haben wir den sogenannten, das ist eines der schönen Fachworte, morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich. Da freut man sich schon, dass man das aussprechen kann.
Gleich nochmal.
Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich.
Aha.
Ja, das heißt, dieser Risikoausgleich zwischen den Kassen.
Todeskaution, würde ich jetzt sagen.
Nee, Morbidität, nicht Mortalität, sondern Morbidität. Der orientiert sich an der Morbidität, ist der Krankheitszustand der Versicherten. Nicht?
Okay.
Das hat damit zu tun, dass man sagt, wir wollen den Wettbewerb zwischen den Kassen fair gestalten. Wir wollen verhindern, dass die Kassen, wie das eben bis dahin auch häufig war, sich die Jungen und Gesunden heranzieht und versucht, die Kranken eher loszuwerden, sondern wir wollen, dass die Kassen Interesse daran haben, gerade sich um die Kranken gut zu kümmern, die gut zu versorgen. Denn jetzt ist es so, sie kriegen, was weiß ich, für einen Diabetiker kriegt dann eine Krankenkasse einen höheren Betrag. Und wenn es ihr gelingt, zum Beispiel durch ein gutes Disease-Management-Programm, wieder so ein schönes Fachwort, also ein strukturiertes Programm, das die Kassen auflegen können für die Behandlung von Diabetes zum Beispiel, wenn ihr das mit so einem Programm gelingt, dass der Diabetiker gut eingestellt ist, auch seine Medikamente regelgerecht nimmt, vielleicht auch noch geschult wird, dann hat die Kasse auch einen finanziellen Vorteil, weil er dann sozusagen optimal behandelt wird.
Ihre Kosten sinken und die Einnahmen gleich bleiben,
genau,
sozusagen.
Genau. Also das ist sozusagen die Hoffnung, die sich mit diesem oder der Anreiz, die Ansatzfunktion, die sich mit diesem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, jetzt habe ich es nochmal gesagt, verbindet.
Und ist das aus Ihrer Sicht realistisch, diese Hoffnung? Oder?
Ja, das ist so. Also man kann beobachten, dass die Kassen an der Stelle jetzt auch aktiver werden. Man muss allerdings auch sehen, das hat wie alles im Gesundheitswesen auch unerwünschte Effekte, nämlich den Effekt zum Beispiel, dass die Kassen jetzt ein Interesse daran haben, ihre Versicherten etwas kränker zu machen. als sie vielleicht sind, weil sie dafür dann mehr Geld, also es gibt so bestimmte Abstufungen auch einer Erkrankung, die auch berücksichtigt werden, also schwere Grade. Und wenn jetzt so ein Diabetiker so auf der Grenze ist oder so, dann sagt man vielleicht, naja, dem Arzt, Mensch, nur kodier den doch mal ein bisschen anders. Also es gibt auch zum Teil solche Anwandlungen von Kassen gegenüber Ärzten, dass sie...
Die dann wirklich hingehen und sagen, Mensch, ja. Ist doch krank, der ist doch noch ein bisschen kranker, der ist doch nicht so, wenn ich mir den so angucke, dann humpft der doch.
Und da hat aber das Bundesversicherungsamt, das macht die Aufsicht über die Krankenkassen, jedenfalls über die bundesweit tätigen Krankenkassen, gesagt, also das muss aufhören. Und die haben auch drakonische Maßnahmen ergriffen, die haben gesagt, für die Zeit, wo das so passiert ist, diese Kodierungen, diese Werte, die rechnen wir nicht ein, die berücksichtigen wir gar nicht beim Risikostrukturausgleich. Das heißt, das war eine Fehlsteuerung, Fehlstrategie der Kassen. Aber da muss man aufpassen, auf jeden Fall. Aha.
Okay, aber wir haben sozusagen einen großen Topf, in den geht diese 7 und 7,9, das bestimmt der Staat jetzt?
Das bestimmt der Staat, genau. Das ist die Bundesregierung, die das festsetzt.
Wie viel sozusagen von dem Gehalt da eingezahlt werden muss. Dann ist da der Topf, dann wird das Geld nach einem bestimmten Schlüssel, sehr kompliziert, abhängig von der Krankheit, von dem Krankheitsstand der Versicherten, vom Alter und so, an diese Krankenkassen verteilt. Nun gibt es ja sehr viele gesetzliche Krankenkassen. Warum ist
das? Je nachdem, wie man es sieht. In der historischen Perspektive werden es immer weniger. Wir hatten zu Beginn des 20. Jahrhunderts 22.000 Krankenkassen mit durchschnittlich, glaube ich, 135 Mitgliedern. Wir haben jetzt noch 170. Wir hatten zu Beginn 2009 noch deutlich über 200, ich glaube 220. Also wir merken in den letzten Jahren auch durch bestimmte Rahmengesetzgebungen. Also wir haben diesen Wettbewerb, der ist auch verschärft worden. Wir haben die Möglichkeit, dass Kassenarten übergreifend fusionieren. Also es kann eine Betriebskrankenkasse mit einer Innungskrankenkasse, eine AOK mit einer Ersatzkasse fusionieren. Das macht heute keinen Unterschied mehr. Dadurch sind Fusionen stark erleichtert worden.
Und das hat auch passiert. Sind das denn alles, also die haben alle unterschiedliche Namen, Angestellten, Krankenkasse, Innungskrankenkasse, Betriebskrankenkasse. Mhm. Sind das denn so, sagen wir mal, so historisch bedingte Namen, die früher mal wirklich eine Differenz auch bezeichnet haben und heute machen die im Prinzip alle das Gleiche und heißen nur noch unterschiedlich oder haben diese Namen noch eine Bedeutung? Unterscheiden die sich wirklich noch?
Also der Unterschied rührt her, dass eben früher die Kassen unterschiedlich organisiert, ihr Bezugsrahmen war unterschiedlich. Bei den Betriebskrankenkassen war es der Betrieb und das war auch beschränkt auf die Betriebszugehörigkeit.
Da konnte man nur rein, wenn man da arbeitet.
Wenn man, was weiß ich, bei VW war, war man eben in der BKK von Volkswagen. Dann gab es die Angestelltenersatzkassen. Die sind erst später eingeführt worden in das System, weil man auch für Angestellte so eine Art Grundversicherung machen wollte. Und da kamen eben nur Angestellte rein. Bei der Technikerkrankenkasse, da hat man es noch im Namen, da waren es eben die technischen Angestellten.
Genau, das war so, aber ich bin jetzt auch
nicht Techniker. Heute nicht mehr so.
Man kann ja überall hingehen.
So ist es. Das ist offen inzwischen. Der Leistungsrahmen, den die Kassen sozusagen abdecken müssen, ist auch für alle gleich. Aber es gibt durchaus Unterschiede, die man aber nicht mehr unbedingt an der Kassenart festmachen kann. Wahrscheinlich ist es schon so, dass bei den Betriebskrankenkassen es mehr gibt, die sich auch im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung in ihrem Ursprungsbetrieb zum Beispiel engagieren, weil da haben sie unmittelbar was davon. Wenn sie im Betrieb, wo die Mehrheit ihrer Versicherten immer noch ist, wenn sie da dafür sorgen, dass der Arbeitsschutz gut funktioniert, dass die Leute nicht krank werden, dass sie keine Rückenprobleme kriegen, dann rechnet sich das unmittelbar auf der Ausgabenseite. Aber es gibt auch andere Kassen, die im Bereich betrieblicher Gesundheitsförderung unterwegs sind und aktiv sind natürlich. Es gibt Kassen, die versuchen, gewisse Schwerpunkte zu setzen. Es gibt eine Krankenkasse, Securvita heißt die, die ist insbesondere, hat sich konzentriert auf alternative Heilmethoden und hat da auch ein gewisses Image erworben. Also das ist ein bisschen so Wettbewerb, wo Kassen sich auch unterscheiden.
Das muss man ja auch mal festhalten. Wettbewerb heißt also auch, im Prinzip kann jeder sich seine Krankenkasse aussuchen.
Das ist so. Jeder kann die Kasse frei wählen.
Und die muss ihn auch nehmen?
Die muss ihn nehmen.
So. Und Wettbewerb, also Sie haben gesagt,
also es gesetzliche, gibt, ne?
Gesetzliche.
Wie ganz wichtige, ja. Ganz wichtige Einschränkung. Bei den Privaten ist das nicht so.
Da sind wir noch nicht, ne? Ja. Wir sind jetzt mal bei gesetzlichen und es gibt sozusagen einen Rahmen, einen Katalog von Leistungen. Wenn die vom Arzt erbracht werden, dann muss die gesetzliche Krankenkasse für den gesetzlich Versicherten das bezahlen. Ja. Und die Konkurrenz findet jetzt über so Zusatzsachen statt. Die einen machen ein bisschen Homöopathie, die anderen zahlen auch da mal
eine Kur oder
so. Oder wenn du nachweist, dass du immer joggst und dich gesund ernährst, genau, dann gibt's einen Rabatt oder so.
So, ne? Das sind die entscheidenden Wettbewerbsunterschiede. Es gibt zunehmend das, was ich eben schon mal kurz angedeutet habe, diese sogenannten Selektivverträge. Das heißt, die Kassen sind in den letzten Jahren stärker in die Lage versetzt worden, eben auch direkt mit Ärzten oder Krankenhäusern Verträge zu machen. Nicht nur über den Kollektivvertrag. Zum Beispiel im Bereich der sogenannten integrierten Versorgung.
Was heißt das?
Das heißt, das sind Verträge, Versorgungsverträge, wo man schaut, wie funktioniert die Kommunikation zwischen ambulantem und stationärem, also Krankenhaus und niedergelassenem Arzt zum Beispiel, oder Rehabilitation und Krankenhaus. Also, weil wir haben in Deutschland ein sehr stark sektoral organisiertes Gesundheitswesen. Es gibt eben die ambulante Versorgung, es gibt die stationäre Versorgung, es gibt die Rehabilitation und es gibt die Pflege. Und das funktioniert nach ganz eigenen Gesetzen. Und gerade chronisch kranke Menschen haben häufig das Problem, dass sie immer wieder zwischen diesen Sektoren hin und her wandern und dann Brüche entstehen, Kommunikationsbrüche, aber auch Versorgungsbrüche, zum Teil auch Erstattungsbrüche, also dass bestimmte Sachen dann nicht mehr ordentlich erstattet werden oder dass es nicht weitergeht. Und da hat man gesagt, da wollen wir ganz gezielt rein und wollen sektorübergreifende Versorgungsstränge organisieren, und da müssen die Kassen selber gestaltend tätig werden und können sich die Leistungserbringer auch aussuchen.
Aha, also dass sie dann sozusagen für Leute, die chronisch krank sind, sagen Krankenkassen, hey, wir haben hier so eine sektorale Verträge, wenn du immer zwischen Klinik und Reha hin und her wandelst, dann können wir dir das gut organisieren, da ist das ja alles unter einer Haube.
Genau.
Okay.
Also in Berlin zum Beispiel hat die AOK einen Integrationsvertrag gemacht zum Thema Rheuma. Und übrigens, das ist vorbildlich daran, deshalb nenne ich den auch immer gerne, hat daran auch die Rheuma-Liga beteiligt, wie man sowas macht. Das ist sehr vernünftig, bei chronischen Erkrankungen die Betroffenen dann auch mit einzubeziehen. Ist aber leider nicht die Regel. Ja.
Okay, also dann haben wir so ein bisschen, oder?
Ein bisschen kurz nochmal drüber nachdenken. Das heißt, kurz gesagt, die Krankenversicherungssituation ist jetzt seit der letzten Reform 2009 im Prinzip so, alle gesetzlichen Krankenkassen sind irgendwie gleich. Es gibt jetzt einen Wettbewerb, der im Prinzip über Kundendienstleistungen funktioniert, theoretisch zumindest. Mhm. Man kann irgendwie frei wechseln und irgendwie alles ist prima. Aber jetzt haben wir ja noch die privaten Krankenversicherungen, die ja irgendwie ganz anders aufgehängt sind, muss sagen, da habe ich irgendwie auch eine ganze Menge Fragezeichen.
Genau, also bevor wir zu den Privaten kommen, du hast das eben so ein bisschen skizziert, so alles wunderbar bei den Gesetzlichen. Ist das denn so? Also ich meine, das klingt ja alles so ganz hervorragend, jeder kann wählen, es gibt unterschiedliche Angebote und
Nee, es ist natürlich nicht alles wunderbar. Es gibt seit 2004, das war der stärkste Einschnitt, im Rahmen der Agenda 2010 ist ja auch das Gesundheitswesen reformiert worden, verändert worden. Es wurde die Praxisgebühr eingeführt, Zuzahlungen wurden erhöht. Es gab Ausgrenzungen im Leistungskatalog. Ich habe eine schon genannt, die Arzneimittel, die nicht rezeptpflichtig sind, werden nicht mehr erstattet. Bei den Fahrtkosten gab es Einschränkungen und so weiter. Das heißt, die gesetzlich Versicherten haben auch politisch motiviert Einschränkungen im Leistungsanspruch hinnehmen müssen.
Also sie müssen einerseits mehr zahlen. Also
und so mussten gleichzeitig mehr zahlen.
Praxis
als Patienten mehr zahlen, aber auch der Versichertenbeitrag ist ja nicht wesentlich gesunken, obwohl uns das damals versprochen wurde. Ist auch kurz gesunken, aber ist dann wieder angehoben. Das heißt, das System wird tendenziell teurer und viele haben den Eindruck, es wird weniger erbracht. Gleichzeitig unterliegen Ärzte einer gefühlten oder auch realen Restriktionen, was ihr Ausgabeverhalten anbelangt. Also die unterliegen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das heißt, da guckt dann irgendwann die Kasse oder die Kassenärztliche Vereinigung für die Kasse, wie hast du Arzneimittel verordnet, was hast du sonst für Verordnungen gemacht und so weiter. Und dann kann es auch Regresse geben. Ehrlich gesagt muss man sagen, das hat faktisch noch erst sehr, sehr selten stattgefunden. Und das ist eher so eine gefühlte Angst bei den meisten Ärzten. Aber es führt dazu, dass Patienten häufig in der Arztpraxis sind und vom Arzt hören, naja, das kann ich Ihnen nicht mehr verordnen. das gibt mein Budget nicht mehr her, obwohl es diese Budgets in der klassischen Form gar nicht mehr gibt, aber es gibt mein Budget nicht mehr her. Und da muss ich Ihnen jetzt entweder ein anderes Arzneimittel verordnen oder es geht nicht, oder ich kann Ihnen diese Anwendung, dieses Heilmittel, Logopädie oder irgendwie nicht verordnen. Das nehmen viele gesetzlich Versicherte wahr. Und das ärgert die auch. Und manchmal ist es auch mehr als nur ein Ärgerfaktor. Manchmal ist es auch so, dass man sagen würde, da wird Ihnen geschadet. Also wenn zum Beispiel Hilfsmittel, die von den Krankenkassen seit einigen Jahren ausgeschrieben werden können. Also da können die Verträge machen und sie können wie bei einer normalen Ausschreibung den billigsten Anbieter nehmen. Das hat dann zur Folge, dass auch wirklich das Billigste angeboten wird und dass zum Teil Anbieter genommen werden, die schlechte Qualität bieten und dann auch noch, es gab einen Fall hier in Berlin, wo dann einer älteren Dame in ihrer Einraumwohnungen Windeln für 3 Monate geliefert wurden. Das sind 90 Packungen sozusagen von diesen Dingern in der Einraumwohnung.
Sie wusste
gar nicht, wie sie unterbringen sollte. Also das ist dann schon mehr als nur ärgerlich. Insofern gibt es da Probleme und wir haben Qualitätsprobleme im Gesundheitswesen. Also wir wissen zum größten Teil nicht, was wirklich gemacht wird, ob das wirklich sinnvoll ist, ob die Indikation richtig gestellt wird, ob das, was an Diagnose und an Therapievorschlag gemacht wird, richtig ist. Manchmal wird zu viel gemacht, an anderen Stellen wird möglicherweise zu wenig gemacht. Da haben wir wenig Daten, im stationären Bereich ein bisschen mehr, aber im ambulanten ganz wenig.
Also bei den Ärzten.
Das heißt, die Leute zahlen relativ viel Geld und wissen aber nicht, was ist eigentlich die Qualität der Leistung, die dabei rauskommt. Ich habe kürzlich mit einem Professor in einer, ich sage jetzt nicht die genaue Stadt, in einer größeren Stadt in Norddeutschland gesprochen. Die hatten dort eine Doktorarbeit zu betreuen, der in der Region die Notfallversorgung bei Schlaganfällen untersucht hat. Und Notfallversorgung funktioniert so, jeder Arzt ist mal dran. Auch der Augenarzt und alle möglichen Arztgruppen. Und der
also das ist so das, was an der Apotheke steht, so wenn Sie
Sonntag... Ja, aber bei den Ärzten, nicht die Apotheken,
nicht sondern die Ärzte. Nicht die Apotheken, aber das
bei den Zeitungen
steht, okay, wer hat Notfalldienst Sonntagabend, okay, da muss ich hin. Okay.
Und das Ergebnis war, dass bei einem Drittel dieser Fälle, die da untersucht wurden, die Medikation nicht fachgerecht war, zum Teil kontraindiziert, falsche Dosierung, also richtig schlimme Fehler passiert sind. Und da wird einem schon mulmig, muss ich sagen, wenn man sowas hört und gleichzeitig denkt, wir haben so ein tolles Gesundheitswesen. Also da liegen, glaube ich, eher die Probleme. Aha.
Da können wir dann nachher nochmal...
Bitte?
Qualitativer. Da können wir dann nachher nochmal hin, können wir zu den Ärzten kommen. Aber vielleicht kommen wir jetzt zur PKV.
Genau, weil irgendwie sind wir noch so ein bisschen in der Struktur. Ich finde das eigentlich ganz gut, sich so ein bisschen von oben da mal ranzutasten. Also wir wissen, wir haben diese Krankenkassen, gesetzliche Krankenversicherung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es jetzt überhaupt eigentlich noch private, beziehungsweise wie läuft das überhaupt jetzt mit den privaten Krankenversicherungen? Wie stehen die zu diesen gesetzlichen? Was ist da der Unterschied?
Also platt gesagt kann man sagen, bei den gesetzlichen kann sich der Versicherte die Krankenkasse aussuchen, bei den privaten ist es umgekehrt. Also da kann sich die Private die Versicherten aussuchen. Mhm. Die müssen die nicht nehmen. Da gibt es in der Regel eine Gesundheitsprüfung. Das heißt, wenn Sie bestimmte Vorerkrankungen haben, werden Sie entweder gar nicht genommen oder Sie müssen sehr, sehr viel höhere Prämien zahlen, zum Teil ganz unattraktive Prämien.
Lassen wir mal ganz kurz gucken, wer kommt denn überhaupt in Frage? Also die einen, haben Sie gesagt, das sind die Angestellten?
Die Angestellten, die oberhalb der Versicherungspflichtgrenze verdienen, Beamte, Selbstständige,
Also wenn bestimmte Angestellte mehr als x-tausend Euro im Monat verdienen, können Sie sagen, ey, ich bin raus aus der AOK, aus der Techniker, ich gehe hier zur privaten Krankenkasse. Mhm. Oder Sie sind selbstständig und nicht angestellt und Unternehmer und müssen sich krankenversichern. Da kommen die in die gesetzliche gar nicht rein. Dem bleibt nur die PKV, ne?
Doch, die können auch in die gesetzliche. Das ist jedem freigestellt. Auch Beamte können in die gesetzliche. Aber es ist für die natürlich teurer, weil die den Arbeitgeber und den Arbeitnehmerbeitrag zahlen müssen. Und für Selbstständige ist es so, dass so ein sogenannter Mindestbeitrag gilt. Also es gibt nicht nur so einen Deckel nach oben, sondern es gibt auch einen Deckel nach unten. Also der Beitrag orientiert sich nicht an den realen Einnahmen. Wir haben ja heute viele Ich-AGs und Selbstständige, die gar nicht so viel verdienen. Die haben vielleicht 1.000, 1.200 Euro monatlich auf der Kralle, aber die zahlen davon dann eben 500 Euro oder so, und das ist eine ganze Menge für den Bereich.
Also das sind die Leute, das sind die Leute, die sozusagen in diese private Krankenversicherung reinkommen. Und ich glaube, hier ist auch nochmal der Punkt, so als kleiner Tipp, man muss sich auch versichern.
Ne? So ist es.
Das ist, also
das
ich
ist auch seit 2007 beziehungsweise seit 2009.
Ich habe eine Freundin, die habe ich jetzt gefragt, auch so eine aus diesem kulturell Bohemian, ja, wir arbeiten mal hier, mal da, ja, ich kann meine Miete zahlen, super, Szene. Und sag, wo bist du eigentlich krank? Und sie, ja, muss mal gucken und so, schon seit einem Jahr so ein bisschen schwierig. Und ich sage, du bist seit einem Jahr nicht krankversichert? Die muss das alles nachzahlen.
So ist das. Das ist so. Und zwar in beiden Systemen. Ja, also
das ist vielen nicht bewusst. Man muss nicht, vielleicht sagen Sie das auch nochmal, man muss krankenversichert sein. Und wenn man nicht ist, dann muss man eigentlich morgen anrufen, weil mit jedem Tag, den man nicht krankenversichert ist, wird es teurer.
Das ist so. Die gesetzlichen Krankenversicherungen müssen auch diese Nachzahlungen verlangen, weil das ist ja, sind ja entgangene Beiträge. Das ist ja ein Solidarbeitrag, der von allen Versicherten verlangt wird. Und nur weil man keine Leistung in Anspruch genommen hat, das tun ja viele, die Beiträge zahlen auch nicht, kann man nicht sagen, da muss ich auch nicht zurückzahlen, sondern dass die Krankenversicherungspflicht bei den gesetzlich Versicherten oder den ehemals gesetzlich Versicherten gilt seit 1.4.2007.
Das 2007. Heißt,
seit 1.4.2007 müssen Beiträge zurückbezahlt werden.
Und eigentlich, wenn ich seitdem nicht versichert bin und jetzt hingehe, dann zahle ich 3 Jahre nach.
Die Kasse wird aber in einem solchen Fall natürlich den Leuten entgegenkommen und sind auch gehalten, den Leuten entgegenzukommen. Aber das ist dann immer ein individueller Gnadenakt. Die Versicherungspflicht bei Menschen, die in die private ins private Versicherungssystem gehören, gilt seit 1.1.2009. Also das ist auch schon über ein Jahr her. Da kommt auch einiges zusammen. Mhm. Also insofern empfiehlt es sich tatsächlich, sich zu kümmern.
Gerade auch, weil in diesem Berlin und so gibt's halt viele, die so sich so ein bisschen durchbrokeln und hier und da und so dann mal hier sparen und da sparen und denken, ich bin ja jung und fit und brauche keine Krankenversicherung. Also da kann man, glaube ich, jedem nur raten.
Die Krankenversicherung, das ist mir wichtig. Gerade wenn es um diese Leute geht, die Krankenversicherung ist keine Veranstaltung für Leute, wenn ich krank bin, sondern die Krankenversicherung ist eine Solidaranstalt, eine Solidarveranstaltung. Das heißt, die ist gerade für die da, die gesund sind. Ohne die könnte die ganze Krankenversicherung nicht funktionieren. Deshalb ist es auch nicht in Ordnung, wenn man nicht krankenversichert ist. Auch wenn man gesund ist, gerade wenn man gesund ist, weil man seinen Beitrag leisten soll zur Solidarität, weil man mit 70, 60, 80 dann irgendwann auf diese Leistungen angewiesen sind. Die teuersten Jahre sind übrigens immer das letzte Jahr.
So, jetzt nochmal zu den privaten Krankenversicherungen. Also es gibt da Regelungen, wann man rein muss. Es gibt Regelungen, wann man rein darf oder umgedreht. Es gibt sozusagen auch Regelungen, wann man nicht rein darf. Und das ist alles ganz schön durcheinander. Also ich meine mich zu erinnern, korrigieren Sie mich, was weiß ich, also als Selbstständiger kann man sagen, okay, alles klar, da gehe ich jetzt mal rein, dann bin ich jung, dann nehme ich da irgendwie einen relativ niedrigen Betrag erstmal an, weil ganz am Anfang, da ist man natürlich immer wohl gelitten und kriegt da auch sofort einen Vertrag. Wenn man dann aber später irgendwann mal Angestellter wird, dann muss man wieder raus.
Da muss man wieder raus, wenn man unterhalb der Versicherungspflichtgrenze verdient, denn dann sind sie versicherungspflichtig. Und dann müssen sie raus aus der privaten und in die gesetzliche.
Was heißt denn versicherungspflichtig? Ich meine, wenn ich mich da immer noch versichere, dann bin ich doch versichert.
Ja, aber wenn sie nur bis zur Versicherungspflichtgrenze verdienen, also unter 3.750 Euro im Monat, dann sind sie gesetzlich versicherungspflichtig. Das heißt, dann sind sie pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und müssen sich gesetzlich versichern.
Das heißt, wenn man da irgendwie 20 Jahre Mitglied war, dann fliegt man einfach wieder raus und hat überhaupt gar nichts davon gehabt.
Aus der privaten, meinen Sie? Wobei...
Da kann man doch jetzt mitnehmen, oder nicht?
Ja, ob man jetzt in die gesetzliche mitnehmen kann, das glaube ich eher nicht. Sie hatten ja auch einen Versicherungsschutz. Sie haben ja in dieser Zeit einen Versicherungsschutz genossen. Insofern haben Sie ja eine Leistung bekommen, auch wenn Sie vielleicht nicht krank geworden sind. Die Leistung ist der Versicherungsschutz. Ne? Auch das nochmal, das gilt auch für die private Versicherung.
Na klar.
Und die haben Sie ja in Anspruch genommen. Wenn Sie dann in jungen Jahren haben sie ja relativ wenig bezahlt in der privaten. Verglichen mit dem Beitrag, den sie in der gesetzlichen gezahlt hätten in der Zeit, haben sie ja vergleichsweise wenig gezahlt als junger Mensch in der privaten Versicherung. Von daher stehen sie sich da eigentlich gut. Schwieriger ist der umgekehrte Fall. Wenn sie erst gesetzlich versichert sind in jungen Jahren und dann als älterer Mensch in die private wollten oder könnten, da zahlen sie dann beides mal relativ viel, weil die Älteren zahlen ja deutlich mehr.
In der privaten. Und was man auch noch sehen muss, ist, was auch noch ein wichtiger Unterschied ist, glaube ich, in der gesetzlichen Krankenkasse gibt es diese Familienversicherung.
So ist es.
Das heißt, wenn ich da versichert bin und meine Frau nicht mehr als 400 Euro oder sowas im Monat verdient, dann ist meine Frau versichert, meine Kinder sind versichert, nur über den Beitrag, den ich auch als Single bezahlt hätte.
Ja.
In der PKV, in der privaten Krankenversicherung, zahlt jedes Kind, jede Ehefrau zahlt einen extra Beitrag.
Genau. Und das auch noch risikobezogen. Also wenn sie bestimmte Vorerkrankungen haben oder so, zahlen sie mehr als ohne diese Erkrankungen.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ob das überhaupt ein sinnvolles System ist. Also wo man hat ja so diese privaten und die gesetzlichen. Auf der einen Seite beschwört man so dieses Solidaritätsprinzip und ja, wir sind alle in einem Boot und jeder muss jetzt irgendwie auch sich versichern und wenn er es nicht tut, dann muss er sozusagen auch, wird er dann angehalten, da quasi Strafe zu zahlen und dann wieder hurtig reinzukommen und nachzuzahlen. Andererseits macht man nun dieses private Feld auf und sagt, naja, ihr seid jetzt zwar auch irgendwie versichert, aber ihr seid irgendwie nicht Teil desselben Topfes. Ist das überhaupt ein sinnvolles Konstrukt? Müsste es nicht eher so sein, dass man dann sagt, alle sind in der gesetzlichen Krankenversicherung und wer über diese Leistungen hinaus noch irgendwas haben will, das ist ja eigentlich das, was man sich von der privaten her verspricht, da kann man sich dann eine Zusatzversicherung machen und dann kriegt man irgendwie auch noch 100% von seinen Zähnen
und
dann
kriegt man
genau. Ja, das wäre vernünftig, natürlich. Und so haben es die Holländer übrigens auch gemacht.
Aha.
Die Holländer hatten auch beides. Also Holland und Deutschland waren, glaube ich, das einzige Land, die einzigen Länder, die diese beiden Systeme nebeneinander hatten. Und die Holländer haben irgendwann gesagt, wir unterwerfen auch die privaten Versicherungen dem sogenannten Kontrahierungszwang. Das heißt, die müssen alle nehmen. Das mussten dann die privaten Versicherungen machen.
Ja.
Gleichzeitig machen wir aus den Krankenkassen Unternehmen. Das heißt, das, was bei uns Körperschaften sind, die gesetzlichen Krankenkassen, da haben die Holländer Privatunternehmen draus gemacht. Also sie haben die beiden Systeme ein Stück weit angeglichen, haben aber gesagt, dass alle müssen alle Versicherten nehmen. Im Grunde dieses gesetzliche System auf alle übertragen. Aber die Gesellschaftsform haben sie aus der privaten genommen und haben dann auch so einen Fonds gemacht und so und haben entsprechend eine Finanzierungsregelung gemacht. Das wäre auch in Deutschland vernünftig, ist aber politisch im Moment nicht durchsetzbar.
Weil
das von den gegenwärtig regierenden Parteien nicht gewollt ist. Die haben in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, das Zwei-Säulen-Modell, das ist eben dieses gesetzliche und private nebeneinander, hat sich bewährt. Da sollen die Verhältnisse nochmal neu reguliert werden. Also die letzte Regierung, die Große Koalition, hat ja den privaten Versicherungen das Leben etwas schwerer gemacht, weil der Übergang von der gesetzlichen zur privaten erschwert wurde, dass ich eben nicht mehr erst nicht schon nach einem Jahr oberhalb der Versicherungspflichtgrenze in die PKV gehen kann, sondern erst nach 3 Jahren. Das ist schon.
Also ich muss drei Jahre
oberhalb
da liegen und dann kann ich
raus. Ne? Und außerdem musste die private Versicherung einen sogenannten Basistarif anbieten zu relativ günstigen Konditionen auf der Basis quasi des gesetzlichen Leistungskatalogs für ihre Versicherten, wo ich dann auch im Basistarif wechseln kann zwischen den Versicherungsunternehmen und da eben auch diese sogenannte Alterungsrückstellung, Teile davon.
Also Basistarif heißt ja bei den Privaten, da müssen die dann auch jeden nehmen, ne?
Richtig.
Und
ohne Gesundheitsprüfung.
Ohne Gesundheitsprüfung und sie müssen auch das zahlen, was die gesetzliche Krankenversicherung zu zahlen verpflichtet ist. Jetzt ist aber dieser Basistarif trotzdem, der ist relativ teuer. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem daran.
Der kostet 550 Euro. Da gibt es dann die Möglichkeit, auf etwa die Hälfte runterzugehen bei sozialen Härtefällen. Das ist aber für den, sagen wir mal, kleinen Selbstständigen, von dem wir eben gesprochen haben, immer noch relativ unattraktiv. Das ist das Problem.
So.
Die private Krankenversicherung hat dagegen geklagt. Gegen diese ganzen Maßnahmen beim Bundesverfassungsgericht und hat, so interpretiere ich jedenfalls das Urteil, die PKV interpretiert es ein bisschen anders, hat krachend verloren in allen 16 Punkten. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Staat ist frei, das Krankenversicherungssystem zu regeln, wie er will. Er muss nicht das in diesen zwei Säulen machen. Er kann das so machen, wie sie es vorgeschlagen haben.
Der PKV sagt natürlich, so war mein Eindruck, die haben sich einfach gefreut, dass zumindest das Zwei-Säulen-Modell da überlebt hat. Das war so ein bisschen meine
Meinung. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt, das Zwei-Säulen-Modell widerspricht dem Grundgesetz.
Genau,
also aber es hat auch gesagt, der Staat, der Gesetzgeber kann es ändern. Aber wenn er sich für ein Zwei-Säulen-Modell entscheidet, dann müssen die sozusagen Geschäftsbedingungen für die private Versicherung so sein, wie das für alle Unternehmen auch ist. Dann dürfen die nicht so an die Kandare genommen werden, dass sie nicht mehr agieren können. Das war sozusagen das, was die PKV dann als Erfolg verkauft hat. Man kann es im Grunde, das sagen einem auch die Privatversicherer hinter vorgehaltener Hand, zum Teil auch offen, man würde, wenn man heute ein Krankenversicherungssystem neu schaffen würde in Deutschland, die private Versicherung nicht mehr machen. Das ist klar. Man würde so ein System, das ist nur historisch erklärbar. Und zwar daraus, dass die gesetzliche Krankenversicherung ursprünglich eine Armenversicherung war. Die hat mal angefangen bei den Arbeitern als Solidarkasse, erstmal von den Gewerkschaften selber organisiert, dann hat sich irgendwann der Bismarck draufgesetzt und gesagt, da machen wir jetzt was Staatliches draus, das regulieren wir, jetzt sind die Arbeitgeber dabei, das ist nur für die Arbeiter. Alle anderen können für sich selber sorgen. Dann kamen später die Angestellten dazu. Am Anfang hat die gesetzliche Krankenversicherung auch gar keine medizinischen Leistungen gezahlt, sondern nur Krankengeld. Die hat nur Lohnersatzleistung gezahlt für den Krankheitsfall, weil das für die Leute ein echtes Problem ist. Es gab keine Lohnfortzahlung, diese Sachen. Und alle anderen haben für sich selber gesorgt. Dann kamen irgendwann die privaten Vereine auf Gegenseitigkeit, diese Privatkassen, das sind die kleinen Kassen, die ich jetzt noch habe. Und dann kamen später auch die großen Versicherungsgesellschaften, Allianz und so weiter, die das als Versicherungsdienstleistung angeboten
haben. Die sozusagen die versorgt haben, die nicht in diesem staatlichen System drin waren.
Genau.
Okay. Ah ja, genau. Verstehe. Und ich meine, Sie haben ja mal irgendwie neulich, habe ich das mal gehört, Sie haben mal gesagt, dieses Zwei-Säulen-Modell sei ein Auslaufmodell und zwar auch im Interesse sozusagen der privaten Krankenversicherer. Also die haben, wenn ich es richtig verstanden habe, selbst die großen Versicherungskonzerne, jetzt Allianz oder so, für die halt private Krankenversicherung so ein Business von vielen ist, die hätten auch ein Interesse daran, dass dieses Zwei-Säulen-Modell abgeschafft wird. Wie ist das
so? Ja, so würden die das wahrscheinlich nicht sagen, aber für die ist das Geschäftsmodell private Krankenversicherung wird zunehmend unattraktiv. Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal werden auch Privatversicherte immer älter. Also die demografische Entwicklung macht auch an der PKV nicht halt. Die haben unterm Strich eher die besseren Risiken, als sie haben die wohlhabenderen. So. Ja. Aber sie haben natürlich auch die Beamten und so weiter. Das sind nicht unbedingt die besseren Risiken. Gut, das ist das eine. Das andere ist, sie haben keinerlei Möglichkeiten, das Verordnungsverhalten der Ärzte in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Es gibt eben keine kassenärztliche Vereinigung. Es gibt keinen gemeinsamen Bundesausschuss, der reguliert, was gesetzlich Versicherte bekommen und wie die Ärzte was verordnen, sondern die Ärzte machen einfach.
Die verordnen was und das müssen die zahlen.
Es sei denn, sie haben es vorher in irgendeinem Vertrag mal bestimmte Leistungen ausgeschlossen. Das gibt's ja auch in der privaten Krankenversicherung. Aber dann gilt das, was mal im Vertrag steht. Der Vorteil bei der privaten Versicherung ist übrigens, da hat der Staat keinen Einfluss auf den Leistungskatalog. Das heißt, die müssen ein Leben lang die Leistung finanzieren, die irgendwann mal vereinbart worden ist.
Als ich mit 30 eingetreten
bin, genau. Sozusagen. Und das ist der zweite, also sie haben wenig Einfluss oder gar keinen Einfluss auf die Leistungserbringung, da wollen die im Moment ran. Das ist deren hauptpolitische Stoßrichtung, dass sie direkte Verträge mit den Ärzten machen. Die private Krankenversicherung hat keinen Vertrag mit dem Arzt, sondern die hat einen Vertrag mit dem Versicherten. Und der Versicherte hat wiederum einen Vertrag mit dem Arzt.
Und wenn der Versicherte bei der Versicherung einreicht, hier, genau, der Arzt hat mir hier Goldzähne für 4.000 Euro gemacht und du in dem Vertrag steht, Zahnbehandlung wird bezahlt.
Und zwar ohne
Ausnahme. Ohne Deckelung, ohne Ausnahme, 4.000 Euro hätte ich gerne.
So ist das. Und das dritte Problem, was die PKV hat, ist, dass sie ihren Versicherten gegenüber ein Leistungsversprechen macht und auch einhalten muss, das oberhalb des Niveaus der gesetzlichen liegt. Also sie muss ja ihre
Attraktivität,
sie müssen mehr bieten. Und das sind so die drei Gründe, die dazu führen, dass dieses Angebot, dieses Produkt immer unattraktiver wird für die Versicherung. Und dazu kommt auch noch die sogenannten Transaktionskosten, also das, was als Verwaltungskosten läuft, ist relativ hoch in der privaten Krankenversicherung, deutlich höher als in der gesetzlichen. Das sind zum Beispiel Provisionen. Also mir hat ein Finanzdienstleister gesagt, er kriegt für die Vermittlung eines Vertrages, privaten Versicherungsvertrages, nur an Vermittlungsprovision 9 Monatsbeiträge. Und dann kriegt er noch Jahr für Jahr die Bestandsprovision prozentual zum Beitrag.
Also 9 Monatsbeiträge?
9 Monatsbeiträge, nur für die Vermittlung eines privaten Versicherungs.
Das können also mal locker ein paar tausend Euro sein.
So ist das.
Und dann noch prozentual, solange der versichert ist,
auch noch genau. Ein Anteil. Und das kostet natürlich auch alles Geld. Das zahlen sie alles mit ihrem Beitrag mit.
Ja, man weiß mal, warum die Jungs immer so hinter einem her sind, ne?
Genau. Also da muss man eben jedem Finanzdienstleister genau auf die Finger gucken, wenn er kein Unabhängiger ist, wenn er nicht eine Gebühr für seine Leistung verlangt. Aber auch dann.
Die gibt's ja auch, ne? Es gibt ja solche Leute, die da ganz bewusst mit einer anderen Seriosität auftreten und sagen, du zahlst mir Geld dafür. Und
deshalb wird das aber auch, je länger sie versichert sind, privat auch immer teurer. Darüber klagen ja dann gerade die älteren Privatversicherten, dass es teurer wird. Und die privaten Versicherungen oder einige sind jetzt dann dazu übergegangen, bestimmte Tarife zu schließen. Das heißt, da kommen keine Jungen und Gesunden mehr rein. Die da drin sind, zahlen immer mehr. Und für die Jungen und Gesunden wird ein neuer Tarif aufgelegt. Und so weiter. Das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal, von einigen Versichern, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Das geht aber am Ende auf Kosten der Älteren, derer, die in diesen vergreisenden Tarifen verbleiben müssen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Da bietet der Basistarif ein gewisses Schlupfloch inzwischen, weil sie dann können, sie da können dann sie in den
rein,
Basistarif,
so da kann man dann rein. Wenn man zu viel zahlt, 1000 Euro im Monat und dann auf bestimmte Sachen verzichten kann, sag mal, ich hüpfe mal in den Basistarif, zahle nur noch 500, verzichte auf ein bisschen was, aber kriege meine Kosten wieder in den Griff.
Klar, ne? Werde aber dann natürlich auch im Grunde wie ein gesetzlich Versicherter behandelt, auch von den Ärzten.
Aber wenn dann halt, wenn man halt statt 1000 dann auf einmal nur noch 500 zahlt, dann merken ist das vielleicht auch okay. Ne?
Haben wir es denn jetzt, ich habe so gerade so den Eindruck, dass wir es so strukturell jetzt eigentlich schon ganz gut erfasst haben. Ja. Und jetzt würde mich natürlich vor allem mal interessieren, was eigentlich so die politische Diskussion war und ist. Also ganz offensichtlich ist ja nun dieser gesundheitspolitische Bereich einerseits schon mal für einen Minister eine gute Basis, schnell gefeuert zu werden, wobei jetzt die letzten noch relativ zäh am Stuhl klebten.
Die letzte,
hieß sie also noch gleich.
Ulla Schmidt, ihre Vorgängerin hat es auch nur 2 Jahre ausgehalten, die Andrea Fischer. Das ging auch relativ schnell. Das hatte aber da war der Grund BSE, der Rinderwahnsinn. Und man erinnert sich noch dunkel.
Genau. Ja. Aber auf jeden Fall ist es ein Löwenkäfig, dieses Gesundheitsfeld. Das ist zumindest den Eindruck, den es so von außen macht. Ja. Und das geht ja jetzt auch derzeit munter weiter. Was waren denn jetzt so, vielleicht nicht mal gleich so in die ganz aktuelle Diskussion, wir haben es ja jetzt auch teilweise mit den Entscheidungen, die bei dieser Reform gemacht wurden, was sind denn nun eigentlich so die Grabenkämpfe, die dort ausgefochten werden? Wer geht hier mit welchen Modellen an den Start und versucht, was wohin zu bewegen?
Also es gibt...
Also richtig glücklich scheinen ja auch nicht alle zu sein. Nee, ne?
Also Stichwort ist ja eine Kopfpauschale.
Ja,
das ist ja schon seit längerem.
Ja, gut, das ist jetzt das Thema Finanzierung. Ja. Da gibt es 2 große Lager. Kopfpauschale auf der einen oder Gesundheitsprämie, je nachdem wie Sie es nennen. Also ein einkommensunabhängiger Beitrag, der dann über das Steuersystem sozial ausgeglichen wird auf der einen Seite und das Bürgerversicherungsmodell auf der anderen Seite, wo eben gesagt wird, wir wollen den Einkommensausgleich im Beitragssystem belassen. Das ist im Grunde, ich sag mal, eine ordnungspolitische Ökonomendiskussion, ehrlich gesagt. Also es geht um Folgendes. Niemand bestreitet, dass in der Krankenversicherung es einen Ausgleich zwischen Gesunden und Kranken geben muss, zwischen auch Alleinstehenden und Familien, zwischen Alten und Jungen und auch zwischen Reichen und Armen. So, das muss irgendwie organisiert werden. Und dann kann ich sagen, das jetzige System, wie es jetzt ist, hat das Problem, dass ab einer bestimmten Grenze ist Schluss bei den Beiträgen mit dem Einkommensausgleich. Wenn ich oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, das ist noch eine andere Grenze, die wichtig ist, wenn ich oberhalb derer verdiene, steigt mein Beitrag nicht mehr mit meinem Einkommen, sondern der bleibt so, wie wie bis zu dieser Grenze? 5.100 sowieso.
Irgendwas. Bis dahin zahlt man immer 7%, 7%, 7%, wenn das Einkommen steigt.
Genau.
Und ab 5.100 zahlt man halt nur noch 7% von 5.100, genau. Auch wenn man 12 genau. oder 15 oder 20.000 verdient.
Ah, ja. Und wenn jetzt einer zum Beispiel gerade so an dieser Beitragsbemessungsgrenze ist oder möglicherweise auch darüber, dann zahlt der ordentlich Beiträge. Wenn aber einer deutlich geringer verdient, aber noch zum Beispiel andere Einkunftsarten hat, davon zahlt er überhaupt keine Beiträge, dann ist er vielleicht unterm Strich sogar reicher.
Mieteinkünfte
oder so, zahlt aber deutlich weniger in die gesetzliche Krankenversicherung. Also das ist das Problem, wie bestimmen wir die Bemessungsgrundlage für den Beitrag? Die wird ja, das habe ich am Anfang gesagt, immer etwas schmaler, weil der Anteil der Erwerbseinkommen am Volkseinkommen geringer wird.
Ja.
Die anderen Einkunftsarten werden wichtiger. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich erhebe Beiträge auf diese anderen Einkommensarten. Das ist das Modell Bürgerversicherung.
Und zwar auf alle mehr.
Auf alle Mieteinkünfte. Ja, wobei da geht der Streit schon los zwischen Gewerkschaften, SPD und Grünen. Gut,
aber man versucht so die Basis zu verbreitern
und sagt,
wir wollen auch Mieteinkünfte und Kapitalerträge oder so da rein.
Kapitalerträge sind unstrittig, Mieteinkünfte, da wird schon schwierig, weil das dann auch bei dem Facharbeiter sein Häuschen, das er irgendwie vermietet hat oder seine Eigentumswohnung, die er vermietet hat, auch nochmal betrifft. Also,
aber damit gut. will sozusagen ja. den Kuchen vergrößern, aus dem so sozusagen die
Beiträge
erhoben werden.
Und man hat den Einkommensausgleich im Beitragssystem. Die anderen sagen, das ist uns zu kompliziert. Wir versuchen, den Einkommensausgleich da zu organisieren, wo er normalerweise auch hingehört, nämlich ins Steuersystem. Also die Steuer ist ja jetzt schon ein System, Einkommensteuer, wo die Reicheren durch die Progression mehr zahlen, und zwar ohne Beitragsbemessungsgrenze, wirklich nach oben offen, mehr zahlen als die unteren Einkommen. Und deswegen ist das Thema Einkommensausgleich, nicht die anderen Arm-Reich, nicht die gesund, krank und so weiter, aber der Einkommensausgleich gehört ins Steuersystem. Das ist im Grunde eine ordnungspolitische, sauberere Lösung, wenn man so will. Und deshalb sagen die, wir trennen das. Künftig soll der Beitrag nur noch das Krankheitsrisiko ausgleichen, betreffen. Also, und das ist bei jedem gleich. Stimmt nicht, Klammer auf.
Aber statistisch?
Statistisch ist es, ja, aber wir haben festgestellt, die Reicheren haben geringeres und die Ärmeren ein höheres. Aber gut, jeder zahlt das Gleiche. Und wer das nicht zahlen kann, der bekommt aus dem Steuersystem einen Ausgleich. Der zahlt halt dann nicht 140 Euro, sondern vielleicht nur noch 40 oder zahlt vielleicht sogar gar nichts, weil er so gering verdient, dass der Staat das komplett finanziert. Ich sag mal, das ist unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit eigentlich gehupst wie gedupst. Das kann man so und so regeln. Mein Problem, was ich mit diesem Prämienmodell habe, ist, dass es die Gerechtigkeitsfrage auf die Steuersystematik verschiebt. Und wir wissen einfach, dass Menschen mit gutem Einkommen auch gute Steuerberater haben und entsprechend sich auch aus der Steuerpflicht verabschieden können. Und dazu müssen sie gar nicht kriminell sein und ihr Geld in der Schweiz anlegen oder so, sondern da gibt's andere Methoden. Und dass das mit der Steuergerechtigkeit so eine Sache ist. Man kann das aber auch anders organisieren. Man könnte auch eine Art Solidaritätszuschlag für die Krankenversicherung organisieren, wo wirklich alle Einkommensarten auch herangezogen werden. Also man kann das so und so organisieren. Das größere Problem, was ich habe, ist, dass die Steuereinnahmen in den Bundeshaushalt fließen und der Bundeshaushalt von Jahr für Jahr im Parlament entschieden wird. Und das heißt, jedes Jahr entsteht dann die Frage, wie hoch wird dieser Steuerzuschuss, der ja sehr viel höher sein müsste, als er jetzt der Fall ist?
Das wäre ein Riesenbatzen.
Das wäre ein Riesenbatzen.
Was wäre das?
20, 30, 40 Milliarden. Also das sind so die unterschiedlichen Schätzungen, je nachdem, wie hoch man diese Prämie ansetzt und wie hoch dann der Steuerausgleich ist. Und das müsste jedes Jahr neu entschieden werden. Wie viel packen wir da rein? Und entscheidend tut das derselbe Gesetzgeber, der gleichzeitig über den Leistungskatalog entscheiden kann. Das heißt, der kann im Zweifelsfall sagen, in diesem Jahr haben wir Steuermindereinnahmen oder wir müssen mehr wir müssen mehr für das oder jenes ausgeben. Das heißt, wir können uns den Sozialausgleich nicht mehr leisten. Dann machen wir doch so, dass wir irgendeine Leistung aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausschließen, dann müssen die auch, können die ihre Prämien entsprechend absenken, dann ist der Sozialausgleich auch geringer. Das finde ich gefährlich, weil dann kommen wir im Grunde in ein System, wie wir es bei den staatlichen haben.
Oder so aus der Blutinfusion, die auf der einen Seite wegfällt, um einer Geldinfusion für die Bank Platz zu machen.
Das ist ein schönes Bild. Es wird vermutlich nicht die Blutinfusion sein, die im Bundestag beschlossen wird. Aber zum Beispiel könnte der sagen, wir zahlen kein Krankengeld mehr.
Ja, oder Hilfsmittel.
Und wir nehmen die Hilfsmittel raus, zum Beispiel, oder einen Teil der Hilfsmittel. Oder wir zahlen keine Fahrtkosten mehr. Oder also das ist alles möglich. Und von daher ist das im Grunde ein Stück weit ein Weg in ein staatlicheres Gesundheitswesen, obwohl es gerade von der bürgerlichen Seite vorgeschlagen wird. Ist es aber eher ein Weg in ein Gesundheitswesen, wo der Staat einen stärkeren Einfluss nimmt über diesen Steuerausgleich. Und dazu muss man sich gut überlegen, ob man das will, denke ich.
Oder sagen wir mal, mir die Regierung eigentlich.
Oder der Gesetzgeber, eigentlich das Parlament muss das ja entscheiden, ja. Aber das ist dann jeweils die regierende Koalition, ja. Aber es gibt noch andere sozusagen große gesundheitspolitische Themen jenseits der Finanzierung vielleicht. Es gibt nämlich sozusagen auch den großen ideologischen Streit darüber, wer soll eigentlich die Versorgung steuern. Jetzt ist es ja so, Sie haben diese kassenärztlichen Vereinigungen, die organisieren die vielen Ärzte. Und sie können jeden Arzt ansteuern, den sie wollen. Krankenhäuser können sie frei wählen und die Kassen müssen zahlen. So. Die letzte Regierung und auch die vorletzte Regierung, also Rot-Grün und ein Stück weit auch die Große Koalition, haben den Kassen mehr Möglichkeiten gegeben, Versorgung selber zu gestalten. Also der Leitbegriff war vom Payer zum Player werden. Also Selektivverträge machen, Einzelverträge mit Ärzten und Krankenhäusern, strukturierte Behandlungsprogramme organisieren, also ein bisschen mehr in die Gestaltung der
Versorgung. Um mehr Einfluss zu nehmen, sag mal, wir machen mit dir einen Vertrag, wir zahlen ja auch, aber dafür musst du
bestimmte Qualität und einhalten.
Und du musst ihn überprüfen lassen.
So ist es, ne? Genau. Und da geraten die Krankenkassen zunehmend in die Rolle derer, die die Versorgung bestimmen. Das heißt aber für den Versicherten auch, dass er sich ein Stück weit zum Beispiel die Wahl des Arztes von der Krankenkasse abnehmen lässt. Also bei den Selektivverträgen, wenn ich mich zum Beispiel in so ein Programm einschreibe, Hausarztprogramm zum Beispiel, dann kann ich möglicherweise nicht mehr jeden Hausarzt wählen, sondern nur noch den, der unter Vertrag meiner Kasse ist. Das muss man sich überlegen. Muss man sich auch überlegen, ob die Kassen eigentlich fit sind von ihrem eigenen Personal her. Ich sag mal, so eine Versorgungsgestaltung kann man mit Sozialversicherungsfachangestellten alleine nicht machen. Da braucht man Mediziner, da braucht man Ökonomen, da braucht man Leute, die sich mit IT auskennen und solchen Sachen. Die müssen auch in der Kasse selber vorhanden sein. Das ist aber ein Weg, den man wählen kann. Der ist quasi von Rot-Grün stark gewählt worden. Die wollten Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern haben. Die haben zum Beispiel auch im Arzneivertrieb die Versandapotheken eingeführt, um da so ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen. Also wollten weg von dieser Struktur. Der Freiberufler hat quasi eine Lizenz zum Gelddrucken, indem er eine Zulassung hat und dann kann er abrechnen, was das Zeug hält. So, sondern es sollte mehr Wettbewerb auch unter den Leistungserbringern geben. So. Während die ich sag mal, konservative Seite eher gesagt hat, nein, wir wollen diese Freiberuflichkeit erhalten. Der freie Beruf ist ein Wert an sich. Der freie Apotheker, der freie Arzt über diesen einzelnen Freiberuflern hängt sozusagen die Glocke des Kollektivvertrages der kassenärztlichen Vereinigung oder der Apothekerschaft, die eben ihn ein Stück weit schützen. Wie gesagt, in der Vergangenheit hat sich eher diese Linie mehr Wettbewerb durchgesetzt, auch noch in der Großen Koalition. Man hat ja zum Beispiel medizinische Versorgungszentren eingeführt, wo Ärzte sich zusammentun, angestellt sind bei einem Arbeitgeber, bei einer GmbH kann das sein, das kann ein Krankenhaus sein, das kann auch ein Arzt sein.
Die dann direkt mit den Krankenkassen abrechnen.
Die dann auch häufig direkt mit den Kranken, aber zum Teil auch über die KVen, wobei die KVen das nicht so gerne gesehen haben.
Diese KVen, das sind quasi, das sind kassenärztliche Vereinigungen im Land organisiert und von den Ärzten selber organisiert. Also da.
Ja, das sind aber Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das heißt, die unterliegen einem öffentlichen Auftrag.
Okay, aber die haben so bis bisher so das Geld von den Kassen genommen und dann an ihre Schäfchen verteilt sozusagen.
Genau.
Ein paar von diesen aktuellen Diskussionen können wir nochmal abhandeln, wenn wir nochmal zum nächsten Schritt gehen, also wer sozusagen das Geld kassiert. Ne? Also der größte Batzen, an den die Krankenkassen ihr Geld überweisen, sind ja die Krankenhäuser.
Ja.
Warum ist das ein Problem? Was wird da gerade diskutiert? Also so ein Fall kostet 3.000 Euro, so der durchschnittliche
Krankenhaus. 1.520 etwa, ja. Der ist der durchschnittliche, sind die durchschnittlichen Kosten bei einem Krankenhausfall. Das hängt damit zusammen, dass in den Krankenhäusern natürlich die intensive Medizin gemacht wird. Also jetzt nicht nur die Intensivmedizin, aber das, was wirklich richtig teuer ist. Und das ist ja auch richtig so, dafür sind die auch da. Wir haben aber in Deutschland eine sehr gute, wenn nicht sogar überbordende Versorgung mit stationären Einrichtungen. Also wir haben die höchste Bettenzahl pro Einwohner, wir haben die meisten Krankenhausfälle und wir haben noch auch, obwohl sie in den letzten Jahren runtergegangen sind, auch noch fast, ich glaube bis auf Österreich, die längste Verweildauer im Krankenhaus.
Was natürlich riesig Geld kostet.
Das kostet eben viel Geld.
So, und wo kann man, was sind so die Diskussionen, wo kann man da sparen?
Also man kann sparen, indem man Krankenhauseinweisungen vermeidet. Das ist der größte Spareffekt. Denn auch im Krankenhaus ist es so, da haben sie ein gewisses Budget, einen gewissen Rahmen. Das heißt, es ist im Grunde egal, wie viele Häuser es gibt, die müssen sich diesen Kuchen teilen. Aber deswegen wird es für die auch immer schwieriger, wenn sie zum Beispiel bestimmte Leistungen nicht effizient anbieten. In den letzten Jahren ist ja die Finanzierung der Häuser umgestellt worden. Früher war es so, da wurde das Haus dafür bezahlt, solange wie der Patient lag, gab es einen Tagessatz. Und je länger der lag, deshalb sind die manchmal auch übers Wochenende gehalten worden im Krankenhaus. Weil es gab Geld dafür. Jetzt ist es so, sie kriegen je nach Diagnose eine bestimmte Pauschale, sogenannte diagnosebezogene Fallpauschale.
Also Beinbruch oder
Blinddarmentzündung, Blinddarmentnahme und so weiter. Ja, genau. Die ist für alle gleich. Jedenfalls im Bundesland für alle gleich. Und sie müssen mit dem Geld halt auskommen. Und jetzt werden sie häufig früher entlassen, manchmal sogar zu früh entlassen, weil es für das Krankenhaus Kosten verursacht, wenn sie länger drin sind. Dafür eben aber keine Refinanzierung erfolgt.
So. Gibt ja nur für den Beinbruch Geld nicht, ob es jetzt 3 oder 5 Tage.
Unter diesen Bedingungen ist es natürlich gut, wenn ein Krankenhaus sich spezialisiert, wenn es eine Leistung macht, die es sozusagen, wo es gute Routinen entwickelt hat, wo es vielleicht auch eine gute Qualität hat, das wäre natürlich auch schön, aber die es dann auch effizient erbringen kann. Und andere Leistungen kann das Haus vielleicht nicht mehr so gut erbringen. Das heißt, die Häuser, die so ein Breitspektrumsangebot haben, die haben eher ein Problem. Die brauchen wir auch in der Fläche, natürlich. Brauchen wir auch die Häuser, wo man bei der Geburt hingehen kann oder bei Bagatellsachen hingehen kann. Aber wir brauchen zunehmend auch spezialisierte Häuser. Das heißt aber zum Beispiel für die Patienten, dass sie bei spezialisierten Eingriffen möglicherweise auch weitere Wege in Kauf nehmen müssen und auch in Kauf nehmen müssen, dass die Verwandten und Bekannten sie dann nicht mehr so oft besuchen oder vielleicht gar nicht besuchen können, weil die 50 Kilometer weit fahren müssen.
Sie haben aber vielleicht auch eine bessere Versorgung.
So ist es. Die Qualität sollte besser sein. Also es gibt häufig ja einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Fälle, die behandelt werden, und der Qualität im positiven Zusammenhang. Nicht überall, nicht immer, aber
so als grobe Linie.
Grobe Linie, ja. Und da die Verweildauer ja auch geringer ist, im Durchschnitt etwa 8 Tage, ist das mit dem Besuch, glaube ich, auch nicht so das Entscheidende für die meisten Patienten. Das heißt aber, dass die Häuser sich umstellen müssen. Die müssen eben sich spezialisieren. Sie müssen auch in der Region gucken, wo ist ein Krankenhaus, was ist das Aufgabenprofil, das Angebotsprofil des Nachbarhauses, wo ist die Lücke, die da entsteht, wo kann ich. Und da sind manche Häuser in ihrer Leitung gut, die das eben machen, und andere versuchen, diesen ökonomischen Druck, der durch das Fallpauschalsystem entstanden ist, nach unten weiterzugeben, indem Pflegekräfte entlassen wurden, indem der Zeitdruck erhöht wird, indem auch Tarife verlassen werden oder untertariflich bezahlt wird und so. Und das frustriert natürlich, und das macht sich auch in der Arbeitsorganisation zum Teil negativ bemerkbar.
Jetzt haben Sie aber gesagt, eine Möglichkeit noch Geld zu sparen ist, Krankenhauseinweisung zu vermeiden.
Ja.
Also sozusagen, dass der Arzt nicht sofort sagt, jemals war es, oder dass man nicht sofort ins Krankenhaus läuft, sondern erstmal in so Gesundheitszentren oder so. Gibt es da Ansätze?
Ja, das sind zum Beispiel diese medizinischen Versorgungszentren. Wenn die entsprechend groß sind und gut ausgestattet sind, dann haben die die Möglichkeit, eine Technik anzubieten und auch vorzuhalten und auch wirtschaftlich vorzuhalten, die sie ansonsten nur im Krankenhaus haben können. Das heißt, sie können Diagnostik, sie können auch Behandlung dort ambulant erledigen, und das ist in der Regel günstiger als im Krankenhaus. Ist für die Patienten häufig auch angenehmer. Und sie sparen dadurch. Also es gibt hier in Berlin zum Beispiel ein großes, das größte medizinische Versorgungszentrum. Die konnten schon nach dem ersten Jahr nachweisen, dass sie tatsächlich Krankenhauseinweisungen einsparen. Allerdings ist es ein ambulant getragenes medizinisches Versorgungszentrum. Wenn das Krankenhaus selber Träger des MVZ ist, dann hat das MVZ natürlich kein Interesse, Krankenhauseinweisungen einzusparen. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß dabei.
Aber diese Versorgungszentren sind im Prinzip so ein Phänomen der letzten Jahre, und die jetzt so ein bisschen auf Krankenhaus light machen und kleiner und effektiver arbeiten. Also
können. Sind effektiver, ich würde nicht sagen, können. Die arbeiten generell immer effektiver, aber die haben die Möglichkeit.
Das heißt, das ist an sich eine gute Sache?
Ja, würde ich sagen. Das ist übrigens nicht so ganz was Neues. In der DDR gab es das auch schon. Das nannte sich da Poliklinik. Und das wurde nach der Wende erstmal platt gemacht.
Weil es ist ja aus dem Osten.
Es ist aus dem Osten. Es ist irgendwie, es fügte sich nicht in dieses System der KV und der des freiberuflichen Arztes und der Einzelpraxis ein. Also, und das System wurde ja übernommen. Und das war sozusagen auch den Akteuren ein Dorn im Auge. Auch den Ärzten zum Teil, den ersten Standesvertretern ein Dorn im Auge, und es hat dann nur in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, also das ist sozusagen auch dem Einfluss von Regine Hillebrand, Gott hab sie selig, noch zu verdanken, dass in diesen Ländern diese Polikliniken zum Teil jedenfalls erhalten. Die machen heute zum Teil weiter eben als medizinische Versorgung.
Da haben wir jetzt eine Renaissance der DDR im deutschen Gesundheitssystem. Das ist ja auch interessant.
Ich sag mal, es gibt noch ein anderes Beispiel, wo man die berühmte Gemeindeschwester Agnes, die gab es in der DDR, also die nicht die Agnes, aber diese Einrichtung, dass eine Gemeindeschwester, es gab es früher im Westen übrigens auch, dass eine Diakonisse sozusagen im Dorf rumfuhr und guckte, wie geht's den Leuten, und so ein bisschen medizinisch was machte und so. Und das sind Modelle, die jetzt gerade in neuen Bundesländern, dort wo zum Beispiel zu wenig Ärzte sind, jetzt wieder neu erfunden werden, weil man sagt, wir müssen eine gewisse Grundversorgung herstellen. Das geht ein bisschen in diese skandinavische Richtung, dass wir ausgebildete Pflegekräfte haben, die auch ein Stück weit die ärztliche Tätigkeit entlasten.
Auch die Beratungstätigkeit.
Beratung, aber bis hin dazu auch bestimmte ärztliche Leistungen zu erbringen. Das ist natürlich hoch umstritten, da sagen die Ärzte, um Gottes Willen, das Standesrecht, und das geht auch gar nicht, wenn jetzt auch jemand anderes.
Aber es macht ja eigentlich auch total Sinn. Also natürlich. Auch so aus der eigenen Erfahrung heraus, häufig, man weiß halt irgendwie gar nicht so, irgendwas ist mit einem so.
Eben, man will einfach wissen, ist was, und oder muss ich einfach warten?
Genau, so. Muss ich jetzt überhaupt zum Arzt gehen oder gar nicht? Und dann kann man eigentlich nur zum Arzt gehen, um zu fragen, ob man zum Arzt gehen müssen. So,
ja. Ja, genau, und das sind die Fälle, glaube ich, die man wirklich so gut behandeln kann. Und das sind, wie gesagt, auch Dinge, die man durchaus auch von staatlichen Systemen, das DDR-System war halt auch ein staatliches Gesundheitswesen, durchaus lernen kann. Ja.
Nochmal kurz so zu dieser Finanzierung. Ich meine, das ist immer so ein stehendes Meme, dass man immer sagt, naja, es wird immer alles teurer. Was trägt denn eigentlich dazu bei, dass es immer alles teurer wird? Also was hebt eigentlich das System finanziell so aus den Angeln, dass das so ein großes Problem zu sein scheint? Oder ist?
Einspruch, euer Ehren.
Ja.
Das System ja gar nicht so. Ist nicht so. Nee, wenn man den Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt sieht, dann ist der stabil. Sowohl was den großen Topf anbelangt, das sind etwa 10-11%, diese 250 Milliarden, als auch was den Anteil der gesetzlichen Krankenversicherung anbelangt. Das sind ungefähr gut 6%.
Woher denn die Panik? Man hat immer das Gefühl, das wird irgendwie diskutiert, als wird es morgen brennen.
Ja, das hängt damit zusammen, dass eben die Einnahmebasis, das hatte ich ja gesagt, schmaler wird. Das heißt, die Quelle versiegt oder wird fließt nicht mehr so doll. Und die Verteilung der Mittel, das ist schon so, die Qualität, die dafür geboten wird, also das, was man dafür bekommt, ist eben so intransparent. Die Kostentreiber kann man relativ gut benennen. Das sind einmal die Arzneimittelkosten, das ist der Block, wo die Steigerungen, die Ausgabensteigerungen am größten sind. Da will ja nun die Bundesregierung auch ran. Wir haben in den letzten Jahren schon eine ganze Menge erreicht bei den Generika, bei den Nachahmerpräparaten. Durch Rabattverträge und so ist da ordentlich was an Preisdruck entstanden und hat auch was gebracht. Der nächste Schritt sind jetzt die sogenannten patentgeschützten Arzneimittel, wo es eben keine Nachahmerprodukte gibt, wo der Hersteller jeden Preis verlangen kann. Da will man jetzt auch ran.
Das kommen wir noch zu. Wir können da ruhig dabei bleiben, aber ich finde das auch ein ganz interessantes Phänomen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen auch. Ein Pharmakonzern entwickelt ein neues Arzneimittel, bringt das auf den Markt, es wird zugelassen. Es ist zugelassen. Mhm. Der Arzt verschreibt dieses Medikament und der Pharmakonzern kann für dieses Medikament jeden Preis benennen, den es will. Und wenn der Arzt dieses Ding verschreibt, dann müssen die Kassen das zahlen. No matter what.
Ja, das ist so. Allerdings muss man sagen, die Ärzte haben eben unter den Bedingungen der Wirtschaftlichkeitsprüfung und einer gewissen Budgetierung im Arzneimittelbereich einen Anreiz, nicht dieses teuerste Medikament zu verordnen. Das ist auch gut so, dass sie den haben. Darunter ächzen sie auf der einen Seite, weil sie sagen, oh, Wirtschaftlichkeitsprüfung und Regress. Aber auf der anderen Seite ist das ihre Aufgabe als Kassenarzt. Der Kassenarzt hat nicht nur eine medizinische Aufgabe, sondern er hat auch eine ökonomische Aufgabe. Er muss auch darauf achten, er muss auch haushalten, er muss auch darauf achten, dass es wirtschaftlich ist. Und diese Aufgabe hat er auch wahrzunehmen. Insofern gibt's da schon eine gewisse
Kontrolle
durch den Kostenkontrolle, aber sie funktioniert nicht so gut, wie wir sie uns wünschen.
Und was will man da jetzt machen, um sozusagen so dieses Phänomen, der Pharmakonzern nennt den Preis und alle müssen es mehr oder weniger zahlen, in den Griff zu kriegen?
Man will schärfer und schneller vor allem unterscheiden zwischen Medikamenten, die wirklich eine therapeutische Verbesserung beinhalten und jenen, die nur anders sind und trotzdem unter Patentschutz stehen. Es gibt von den neuen Medikamenten, die auf den Markt kommen, jedes Jahr neu, nur einen kleinen Anteil, wo man sagen würde, oder wo sich dann nach Jahren herausstellt, das ist eine wirkliche therapeutische Verbesserung gewesen im Vergleich zur gängigen Therapie. Das kann man bei der Zulassung auch im Moment gar nicht so richtig feststellen.
Und der Rest ist so, andere Geschmacksrichtung.
Ist sozusagen das Gleiche nochmal etwas anders gemacht oder ist eine Parallelentwicklung, das gibt's auch, dass zwei oder drei forschende Arzneimittelhersteller an der gleichen Indikation arbeiten und was Ähnliches parallel entwickeln und der eine kommt vielleicht ein bisschen früher raus und der andere kommt als nächster raus und dann ist es aber ungefähr gleich wirksam und hat keinen großen Vorteil oder Nachteil. Und bewegt sich in derselben Preisklasse quasi dann auch. Und
was will man da jetzt tun? Also wenn man sozusagen bei der Zulassung nicht richtig entscheiden kann?
Genau, bei der Zulassung ist es so, die meisten Studien, die zur Zulassung gemacht werden, vergleichen das Medikament, um das es geht, mit einem Placebo, also mit einem nicht wirksamen Scheinmedikament.
Das ist so die Standardprozedere.
Das ist das Standardprozedere. Und weil ich in der Zulassung nur nachweisen muss, es hat überhaupt eine Wirkung. Ne? Es hat, egal ob
es wirkt.
Ja. Ne? Patient läuft Placebo. Rot an.
Ja. Naja, tot sollte er nicht sein, das sollte schon auch was Positives bewirken, aber es wirkt.
Er hat gelächelt.
Genau. Während den Nutzen des Medikaments kann ich natürlich nur nachweisen, wenn ich es zumindest mit der gängigen Standardtherapie vergleiche. Und ich gehe davon aus, dass durch die Regelungen, die jetzt in Gang gebracht werden, auch im Zulassungsverfahren stärker solche Studien eingebracht werden. Aha, also die das neue Medikament mit der Standardtherapie vergleichen.
Schon in Gang gebracht wurden oder werden?
Naja, das sind jetzt Eckpunkte im Moment. Die hat der Minister letzten Freitag am 26. März
der Herr Rösler
vorgestellt. Das sind Eckpunkte der Koalition. Daraus werden jetzt Gesetze gemacht. Allerdings muss man sagen, bis das wirksam wird, das wird ein, zwei Jahre dauern. Deshalb gibt's ja auch die kurzfristigen Maßnahmen, wo man also an die Preise rangeht und so mit relativ drakonischen Maßnahmen. Aber das ist strukturell besonders wichtig, weil ich denke, dass die Pharmaindustrie ihr Medikament, ihre Neuentwicklung dann mit der Standardtherapie vergleicht, ist für die natürlich viel riskanter als gegen Placebo. Dass sie irgendeine Wirkung haben, das können sie immer nachweisen.
Ja.
Aber dass das neue Medikament tatsächlich besser ist als die Standardtherapie, das ist gar nicht immer der Fall. Und das ist riskanter, wenn Sie da entsprechende methodisch saubere Studien haben und vorlegen müssen. Und das anhand von patientenrelevanten Endpunkten, nicht nur irgendwelche Laborwerte, die sich verändern, sondern Morbidität, Mortalität, Lebensqualität. Also es muss den Leuten besser gehen, sie sollen nicht so früh sterben und
weniger krank sein.
Das nachzuweisen ist wesentlich anspruchsvoller und wenn das schon zu einem frühen Zeitpunkt nachgewiesen werden soll und daraus dann abgeleitet wird, okay, das ist wirklich eins, das bietet einen Zusatznutzen, dann darf der Hersteller auch zunächst mal jeden Preis verlangen, muss dann aber sehr zügig in Verhandlungen mit dem Spitzenverband der Krankenversicherung eintreten, um zu gucken, steht der Preis, den der Hersteller verlangt, auch im Vergleich zur Standardtherapie und im Vergleich zu dem, was er im europäischen Ausland für das Medikament verlangt, eigentlich im Verhältnis zum Nutzen.
Ja.
Und das ist vernünftig, weil wir einerseits natürlich wollen, dass Patienten schnellen Zugang zu wirklichen Innovationen bekommen. Viele Patienten in manchen Indikationen sind darauf angewiesen, dass sie...
Insbesondere in so schlecht erforschten Bereichen, AIDS, was weiß ich, Alzheimer, AIDS, wo man noch nicht so genau weiß.
Genau. Mhm. Während bei den Medikamenten, die keinen Zusatznutzen bieten, die kommen sofort in die sogenannte Festbetragsgruppe. Das heißt, die werden sofort verglichen, auch preislich verglichen mit der Standardtherapie und müssen sich dann am unteren Preisdrittel orientieren. Und wenn sie da wieder rauskommen wollen, müssen die Hersteller hieb- und stichfeste Beweise liefern. Das heißt, die Beweislast wird umgekehrt. Bisher hat der Hersteller immer die bequeme Situation gehabt, je länger das Bewertungsverfahren gedauert hat, desto länger konnte er seinen hohen Preis verlangen. Ja. Jetzt ist es umgekehrt. Er kriegt erstmal Druck, was den Preis anbelangt und muss nachweisen, nee, ich gehöre doch zu den anderen, zu denen mit Zusatznutzen. Mhm. So. Wenn sie das so umsetzen, hieb- und stichfest im Gesetz, dann denke ich, sind wir einen ordentlichen Schritt weiter.
Klingt auch immer so ein bisschen so, als ob jetzt vor allem die Pharmaunternehmen in der Kritik stehen, was so die Kostentreiberei betrifft. So ein klassisches Gegenargument, vermute ich mal, aus der Pharma-Seite ist immer so, womit sollen wir denn unsere aufwendige Forschung bezahlen, wenn wir hier nicht Premium nehmen und wir brauchen auch mal ein paar ganz teure Sachen, damit wir irgendwie so die Basisversorgung der Menschheit
auch sicherstellen können. Ist ja jetzt auch nicht völlig abwegig. Also ich meine, wenn man sich...
Nachvollziehbare Grundargumente, das ist natürlich die Frage, wie viel da dran ist. Ne? Ich frage mich jetzt in dem Zusammenhang, kurz mal ein bisschen abschweifen, weil ich jetzt auch hier gerade die Diskussion in den letzten Jahren in Berlin auch noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, so mit den Universitätskliniken und dem wichtigen Forschungsaspekt, der da ja auch noch mit dran klebt, wo diese Forschung eigentlich im Wesentlichen stattfindet. Ist das einfach so, dass es nur noch in diesen Pharmakonzernen wirklich geforscht wird oder ist tatsächlich der universitäre Bereich signifikant? In welcher Relation stehen die denn zusammen?
Also medizinisch-klinische Forschung, die jetzt nicht von der Industrie bezahlt wird, sondern nur von Universitäten vom Staat, gibt es kaum noch. Das muss man ehrlicherweise sagen. Da hat es mal Forschungsprogramme gegeben, die sind aber noch unter der Kohl-Regierung eingestellt worden. Das ist relativ wenig. Mhm. Wenn man sich aber mal die Entwicklung der wirklich wenigen Innovationen, so viele sind es ja nicht, wirkliche große Innovationen, HIV-Bereich wurde zum Beispiel eben genannt, oder im Krebsbereich anschaut. Die kommen ja überwiegend aus den USA. Sind dort übrigens häufig von Universitätsinstituten oder universitätsnahen Instituten entwickelt worden. Und die sogenannten forschenden Arzneimittelhersteller, die kaufen dann die Lizenzen dieser Forschung auf. Das ist wie im Softwarebereich. Da kennt man auch diese Startup-Unternehmen, die irgendwas entwickeln, klein in der Garage oder so. Und irgendwann kommt die große Mutter Microsoft oder Apple Google, oder wer auch immer, Google oder wer auch immer und kauft es auf und vermarktet es.
Ja.
Im Grunde sind die sogenannten forschenden Arzneimittelhersteller, müsste man eigentlich die vermarktenden Arzneimittelhersteller nennen.
Da werden die sich aber beklagen. Ne?
Da werden die sich beklagen. Ich meine, die fördern insofern natürlich auch die Forschung, weil sie den Anreiz setzen, weil Lizenzen kosten ja auch Geld. Das ist ja auch ein finanzieller Anreiz für die das mal erforscht haben und entwickelt haben. Aber ich sag mal, die großen Ausgaben haben die forschenden Arzneimittelhersteller nicht in der Forschung, sondern die geben mehr für Marketing als für Forschung aus.
Ist das so, ja?
Das ist so. Also das ist ja auch offen. Also die legen ihre Zahlen zum Teil ja auch offen und da kann man zum Beispiel sehen, dass die deutschen Forschenden Arzneimittelhersteller doppelt so viele Leute im Marketing wie in der Forschung beschäftigen. Da sind natürlich auch Leute in der Forschung beschäftigt.
Denn das heißt, sie sind mehr damit beschäftigt, mir zu erklären, warum ich irgendetwas brauche, was ich eigentlich gar nicht brauche, anstatt irgendwas zu entwickeln, was ich brauche?
Also der Forschungsanteil der Arzneimittelhersteller besteht schon darin, dass sie diese klinischen Studien dann machen. Also dieses Startup-Unternehmen entwickelt einen bestimmten Wirkstoff oder ein bestimmtes Wirkprinzip. Und bis aus einem Wirkprinzip dann ein Arzneimittel wird, das auf den Markt kommt, muss eine ganze Menge passieren. Müssen klinische Studien gemacht werden in drei Phasen. Und das ist natürlich was auch Geld kostet, was auch Forschung beinhaltet und wo auch Erkenntnisse produziert
werden. Wo das Risiko auch hoch ist.
Wo auch ein Risiko besteht, dass am Ende sich das Ganze doch als Fehlschlag erweist. Das ist so. Die Risiken gibt es.
Klar, man will eine Schlaftablette und hat dann wieder eine neue Modedroge am
Start. Aber es gab in der Vergangenheit eben auch die Strategie der großen Arzneimittelhersteller zu sagen, wo sind die großen Indikationen, wo sind die sogenannten Blockbuster, wo müssen wir rein, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hochdruck und solche Sachen. Und da gehen wir jetzt gezielt rein und bieten was an, was alle anderen auch schon anbieten und nutzen den Patentschutz, um für ein Medikament, das eben im Vergleich zu den 20 anderen, die schon auf dem Markt sind, keinen Vorteil bietet, aber nochmal 30% teurer ist. Mhm. Und da, glaube ich, muss man die Anreize so setzen, und das ist eben durch diesen Vorschlag jetzt, dass wirklich der belohnt wird, der eine tatsächliche Innovation auf den Markt bringt.
Und dafür, das würden in Ihren Augen diese Eckpunkte, die da vorgestellt werden, durchaus wahrscheinlicher machen.
Wenn die, ja.
Naja, dass das von einem FDP-Minister kommt, das ist ja dann doch überraschend auch, oder?
Nicht wirklich, weil, ich sag mal, die forschenden internationalen Konzerne sind jetzt nicht das klassische FDP-Klientel und das sind jetzt auch nicht so viele Wähler sowieso, sondern das ist ja eher der Mittelstand. Und man muss ehrlicherweise sagen, bei den Generikapreisen sind die Eckpunkte eher vorsichtig. Da gibt es möglicherweise sogar gewisse Liberalisierungen und da muss man mal aufpassen.
Weil Generika eher so auch mittelständische Betriebe
sind. So ist es, das sind die mittelständischen Betriebe. Es ist so, dass gerade diese Koalition ja auch zeigen muss, dass sie keine Klientelpolitik macht. Die stehen ja unter verschärfter Beobachtung.
Gelingt ihnen nicht immer, aber.
Gelingt ihnen nicht immer, wenn man an die Hotels denkt, aber hier ist es so, dass sie hier natürlich unter schärfster Beobachtung stehen und auch Erfolge nachweisen müssen. Und die kann man im Arzneimittelbereich eben relativ schnell erzielen. Jetzt nicht durch diese Maßnahmen, sondern durch diese kurzfristigen Maßnahmen, indem man einfach sagt, Preismoratorium, Preisstopp. Wir verlangen Zwangsrabatte von den Arzneimittelherstellern von 6% auf 10% angehoben. Das ist schon eine ganze Menge. Das bringt pro Monat 100 bis 120 Millionen Euro. Das ist eine Menge
Holz. Zwangsrabatt auf was? Bei den?
Auf die Arzneimittelpreise.
Auf alle? Nee, auf die.
Auf alle. Nee, das geht nur um die nicht festbetragsgeschützt, also um die sozusagen innovativen
Arzneimittel. Ja, also dieses Patent.
Ja. Das sind aber, muss man ehrlicherweise sagen, Maßnahmen, die man in der Vergangenheit immer eher Ulla Schmidt zugeordnet hat. Und die mit klassischer Kostendämpfung zu tun hat. Das ist für einen Minister, der ins Amt gekommen ist mit der Aussage, ich will keine klassische Kostendämpfung machen. Das ist in der Tat dann erstaunlich.
Das war mich immer, das hat mich aber immer früher, hat mich auf, also diese Maßnahme an sich finde ich auch nach wie vor interessant, dass da eine Industrie ist, die nennt den Preis und dann sagt der Staat, du gibst uns darauf einen Rabatt.
Das ist interessant, ne? Andere Länder setzen einfach die Preise fest. Das gibt's auch. In Italien gibt's das zum Beispiel.
Aber wird denn der Rabatt dann nicht gleich eingepreist? Also wenn ich ein Medikament mache und ich weiß, okay, ich muss darauf 12% Rabatt geben, naja, dann mache ich eben 12% teurer.
Das ist die Gefahr. Deswegen ist es ja wichtig, dass diese Preisbildung unter einer stärkeren Kontrolle steht, zum Beispiel der gesetzlichen Krankenversicherung, und dass sich diese Preisbildung auch orientiert an den zumindest an den europäischen Vergleichspreisen. Denn wir beobachten ja schon, dass in Deutschland zum Teil gar nicht mehr nur, weil da hat sich auch eine Menge getan, aber zum Teil ja doch höhere Preise verlangt
werden. Speziell bei den Generika, glaube ich, ne?
Ja, bei den Generika haben wir ein bisschen Druck bekommen auf die Preise jetzt durch die Rabattverträge. Aber auch bei den Patentgeschützten zahlt man in Deutschland mehr. Das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass in Deutschland der volle Mehrwertsteuersatz auf den Preis oben nochmal draufkommt. Das sind nicht immer nur die Herstellerabgabepreise. Die höher sind.
Es gibt auch dieses interessante Phänomen mit diesen Apotheken, ne? Also bei den Generika, wenn dann irgendwie so eine Schachtel Pillen 11 Euro kostet oder so, dann gibt's doch diesen Apothekenpreis von, wo wo dann der
8,10 Euro.
8,10 Euro, wo der Apotheker nur dafür, dass er Generika verkauft, 8,10 Euro erhält. Das und die Pille an sich, die Schachtel an sich kostet 2 Euro. Da kommen nochmal 8,10 Euro Apothekerzuschlag drauf, also über 12 Euro oder bei 10.
Das stimmt. Das hat man damals gemacht, weil man, vorher war es anders. Vorher hat der Apotheker verdient bezogen auf den Preis, also einen prozentualen Zuschlag bekommen. Das hat bei den Apothekern natürlich einen Anreiz gesetzt, möglichst teure Medikamente zu verkaufen bzw. zu vergeben. Und manchmal hat er ja auch die Auswahl, er konnte ja ein bisschen mitentscheiden. Und deshalb hat man gesagt, nee, das wollen wir nicht, sondern der Apotheker kriegt für seine Beratungsleistung, die ist ja unabhängig davon, wie teuer das Medikament ist, kriegt er diese 8,10 Euro. Davon muss er nochmal 2 Euro sowieso an die Kasse abführen. Also es ist auch alles super kompliziert. Die behält er auch nicht komplett. So, das ist ein bisschen tricky, weil an die private Krankenkasse muss er den nie abführen und so.
Ein Boost.
Ja. Und so hat man da den Anreiz weggenommen, eben
jetzt teure Medikamente.
Genau. Also, ja. Heute ist der Apotheker ja vor allem dafür verantwortlich, auch zu gucken, dass die günstigeren Präparate dann über die Ladentheke gehen.
Also, dass der Arzt nur noch die Wirkstoffe verschreibt.
So ist es.
Und der Apotheker gucken muss, was ist denn hier der günstigste Geschmacksvariante.
Der Apotheker weiß zum Beispiel auch aufgrund seiner Software, der weiß es auch nicht im Kopf, vermute ich, aber die Software sagt ihm, dass welches Medikament unter Rabattvertrag bei welcher Kasse steht. Das ist ja ein bisschen komplizierter geworden.
Also, wenn ich bei der Techniker bin und er sieht, aha, du bist Techniker. Genau,
dann nimmt er ein anderes Medikament möglicherweise als wenn er bei der AOK, ja.
Weil die irgendwie Techniker das im Großpaket einkauft. Mhm. Okay. Also dann haben wir die Arzneimittel, wir haben die Ärzte, also die Ärzte noch.
Ja.
Ne? Die fehlen, glaube ich, noch. Also die haben ja jetzt geklagt, also man, dass sie alle immer Einkommen einbüßen. Und dann hat sie irgendwie festgestellt, naja, so 11% plus oder was sie dann hatten, ist dann so ein großer Einbuße doch nicht.
Nee. Nicht wirklich. Also die Ärzte haben in den letzten 2 Jahren ordentlich dazugelegt. Es hat nochmal 3 bis 4 Milliarden Euro zusätzlich gegeben für die ambulante ärztliche Vergütung. Und das wird jetzt verteilt innerhalb der Ärzteschaft. Zum Teil hat es da auch Umverteilungseffekte gegeben, weil man ein bisschen versucht hat, die schlechtere Bezahlung von Ärzten in neuen Bundesländern, zum Teil auch in Schleswig-Holstein, glaube ich, zu kompensieren. Das heißt, in manchen Regionen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg ist von denen mehr Geld nicht so viel angekommen. Und man hat gleichzeitig die Vergütungssystematik verändert. Und manche Ärzte haben diese Systematik noch nicht bis ins Letzte erfassen können, was das für sie auf dem Konto bedeutet. Und deswegen hatten die am Anfang den Eindruck, ich kriege sogar weniger.
Ja, aber
das ist aber faktisch. Ne?
Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz klären. Also ich meine, Sie haben es gesagt, bisher war es so, oder lange Jahre war es so, da gibt's halt die Krankenkassen und die überweisen einen festen Betrag an die Kassenärztliche Vereinigung. Da ist jeder kassenzugelassene Arzt, ist da Mitglied und schreibt auf, was er behandelt. Verband, Beratung, Spritze. Dafür gibt es Punkte. Die meldet er der KV. Die KV sammelt die Punkte, teilt sozusagen den Betrag, den es gibt, durch die Anzahl der Punkte. Jeder Punkt hat einen Wert.
Und der floatet sozusagen. Je mehr geleistet wird, desto geringer ist der Punktwert. Ne, weil es
weil
nicht die Zahl der Punkte ist nicht begrenzt, sondern die Zahl des
Geldes.
Das hätte man ja gleich Euro nehmen können.
Ja. So, ne, und wenn ich jetzt halt, wenn halt es 20.000 Spritzen gibt, ein Punkt, oder wenn es 40.000 Spritzen gibt, dann ist dir jeder einzelne Punkt halt weniger wert.
Ja.
So. Und dann gab es halt Geld. Dieses System gibt so nicht mehr, sagen Sie.
Ne? Nee, es werden jetzt tatsächlich Leistungen mit Eurobeträgen vergütet. Allerdings muss man da natürlich auch darauf achten, dass nicht mehr Leistungen erbracht werden, als notwendig sind, und damit der Arzt mehr verdienen kann. Das heißt, es gibt eine Abschwächung der Vergütung, es gibt eine Reduzierung der Vergütung ab einer bestimmten Menge von Leistungen, die der Arzt erbringt. Man will bestimmte Leistungen auch fördern, da gibt es dann nochmal Zuschläge. Man will andere Leistungen vielleicht nicht so fördern, dann gibt's Abschläge. Also das ist auch wieder ein relativ kompliziertes System.
Das Ding ist nur, also wenn ich mir vorstelle, also da ist ein Arzt, der erbringt eine Leistung und der schreibt selber auf, was für eine Leistung der er da bringt, ja. Und man stellt irgendwie fest, naja, es gibt dann auch Ärzte, die schreiben, natürlich ist der, ist für mich völlig logisch, dass der, sagen wir mal, schon so ein bisschen der Hang dazu auch da ist, vielleicht mal ein bisschen mehr aufzuschreiben oder im Zweifel dann eher zur teuren Leistung zu greifen, was ich den Ärzten an sich nicht übel nehmen kann. Mhm. Was ich aber dem System übel nehme, ist, dass es keine Rechnung gibt. Also, wenn ich zu meinem Arzt gehe und eine Rechnung kriegen würde oder zumindest einen Nachweis, ja, wo drauf steht, na, Banse war da, erstens, zweitens, drittens gemacht.
Wenn man in der privaten Krankenversicherung
ist, kriegt man das. Genau das. Ja. Und dass ich nicht kriege.
Genau drauf.
Und ich dann lese 10 Spritzen, wieso 10 Spritzen? Der hat mir nur eine gegeben. Mhm. Ja, das ist also dann vielleicht nicht.
Transparenz.
Das ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, aber da kann ich doch zumindest zu meiner Krankenkasse gehen und sagen, also das habe ich anders
erlebt. Das stimmt so gar nicht. Ja, das wäre zumindest ein Stück, hätte das auch eine disziplinierende Funktion bei den Ärzten, dass dann nochmal jemand drauf guckt, der Patient, der es ja auch selber erlebt hat. Ja. Dabei geht es gar nicht darum, dass der
Einspruch
Patient
oder so,
ja, Veto und auch nicht um die sogenannte Quittung im Sinne, dass er die Kosten einschätzen kann. Das ist tatsächlich schwierig, in dem Moment für den Arzt zu sagen, was kriegt er jetzt dafür? Das war früher ganz unmöglich, heute ist es leichter möglich, aber auch nicht hundertprozentig möglich. Aber wichtig ist eher, dass der Patient dem Arzt quittiert. Was hat er eigentlich gemacht? Darum geht's ja eher. Ja. Das finde ich auch.
So wie man das eigentlich mit jeder Autowerkstatt macht.
Eigentlich ist es so, ja.
Genau. Aber jetzt argumentieren die Ärzte natürlich, ja, der Patient kann nicht beurteilen, welche medizinische Leistung ich da erbracht habe.
Das in der Regel kann er das beurteilen.
Und wenn ich aber zu meinem Automechaniker gehe, da weiß ich auch nicht, ob er da nur die Vergaser irgendwie geschraubt hat.
Ja, aber oder du weißt ja, ob es danach noch funktioniert. Und das ist ja jetzt beim Arzt so sehr viel anders auch nicht. Ne?
Eben, also.
Was ich auch noch sehr interessant finde bei diesen Rechnungen, die es eben bei den Privaten gibt, es gibt ja dann auch noch diesen ominösen Faktor. Ja, das heißt, jeder Arzt, Steigerungsfaktor heißt es. So ja. Genau, der, glaube ich, vom Arzt frei definiert werden kann in einem Bereich von 1,0 bis
2,3, ich weiß es nicht genau. Mhm.
Das heißt, es obliegt seiner eigenen Bewertung. Ja. Ja, ich habe jetzt nicht nur einen Zahn gezogen, sondern ich habe dir wirklich den Zahn gezogen.
Der Zahn des Lebens.
Das war einfach so ein Zahn, ja. Das war einfach eine glatte 2,3.
Ja.
Ja, da habe ich geschwitzt.
Genau.
Das gibt's aber dann auch nur bei den Privaten.
Das gibt's nur bei den Privaten. Gott sei Dank gibt's das nur bei den Privaten, sage ich jetzt mal.
Also da wird dann sozusagen so ein Grundsatz, so ein Grundpreis für Zahnziehen wird dann halt mit diesem Faktor multipliziert.
Genau.
So schwierig. Der Arzt hat das so die Wahl, so nehme ich jetzt den Grundpreis mal 1 oder nehme ich ihn mal 2,3? Ja.
Genau,
Das kannst du dann auch noch mit reinbringen, dass es so lange gedauert hat, dass er dann irgendwie seinen Golftermin verpasst. Aber jetzt sind wir gemein.
Ja, das ist jetzt gemein. Aber es ist tatsächlich so, dass im Bereich der privaten Abrechnungen tatsächlich auch eine ganze Menge unklar ist, weil die privaten Versicherungen es eben auch nicht wirklich kontrollieren können. Es gibt ja diese privaten Abrechnungsstellen, die machen schon Plausibilitätsprüfungen. Und es gibt, mir hat mal einer von denen gesagt, bei bestimmten Rechnungen, die schicken wir einfach, ohne dass wir die groß prüfen, schicken wir einfach zurück. Und dann kommt die Postwenden zurück, die ist dann 10-20% niedriger. Weil das ist so quasi der reguläre Betrug, der sozusagen in diesem System auch gefördert wird, natürlich.
Ja.
Das ist aber wirklich speziell bei den Privatversicherungen. Das gibt's im gesetzlichen Bereich natürlich auch, dass Ärzte Dinge abrechnen, die sie gar nicht erbracht haben. Das kann ich da auch machen. Das ist für die Kasse nur relativ elegant. Die sagt, ich hab die ärztliche Leistung bezahlt. Das nimmt der Arzt seinem Kollegen weg, das Geld, und nicht der Kasse.
Weil das ist nämlich interessant. Ich hatte mal diesen Fall, ich lag mal im Krankenhaus, Achillessehnenriss, und dann gab es, ich weiß nicht, ein bisschen her, ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege, aber da war das so, dann habe ich eine Krücke und eine Schiene bekommen. Also hatte so ein Spider-Man-G-Ding ums Bein, 9 Wochen. Horror. Und dann musste ich im Krankenhaus unterschreiben, dass ich dieses Ding bekommen habe. Und dass dafür die Summe irgendwie X anfällt. Ich krieg's den Sachverhalt nicht mehr zusammen. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass mir dieses Ding verkauft wurde. Mhm. De facto habe ich es aber zurückbringen müssen. Und zu diesem Sanitätsfachhandel hier um die Ecke. Mhm. Und die haben das dann mir auch gesagt, ja, das verleihen wir jetzt nochmal.
Ja.
Und dann habe ich bei der Krankenkasse angerufen, weil das war ein ordentlicher Betrag. Das waren 500-600 Euro oder sowas.
Die Sie bezahlen mussten?
Ja, die Krankenkasse bezahlen musste.
Ach so.
So, das habe ich irgendwie, ich kriege den Sachverhalt nicht mehr ganz zusammen. Aber das war im Groben, war das so. Ich hatte den Eindruck, die verkaufen da was, ja, auch zu einem horrenden Preis. Das waren wirklich ein paar hundert Euro.
Und die Kasse geht davon aus, der behält das auch.
Ja, und das Verwunderlichste fand ich aber, dass die Krankenkasse das überhaupt nicht interessiert hat.
Nee, das Geld war ja ausgegeben.
Ich sag, hey, ihr habt 600 oder 700 Euro für so ein Ding bezahlt. Ich bringe das jetzt zurück zu dem Typen und der verleiht das gleich nochmal für 3 Wochen für 700 Euro. Und das zahlt ihr wieder. Mhm. Ja, da kam nie was zurück. So, ja, nö, keine Ahnung.
Mhm. Also es war, also gerade in dem Hilfsmittelbereich und in dieser Übergangszone zwischen der ärztlichen Leistung und den verordneten Leistungen, die der Arzt verordnet. Also das sind Sanitätshäuser, das sind Labore und so weiter. Da passiert, glaube ich, eine ganze Menge,
was man nicht so überblicken
kann. Was man nicht so durchschauen kann, wo man gerne mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt.
Wie könnte man das denn machen? Also
vorsichtig auszudrücken.
Rechnung ist so das eine. Ich finde, das ist so, oder? Ich meine, das löst jetzt nicht alle Probleme, aber das bringt da mal ein bisschen mehr Transparenz. Ja. Das wäre doch eine einfache Sache
eigentlich. Ja, ich würde es nicht Rechnung nennen, sondern ich würde es Patientenquittung in dem Sinne, dass der Patient quittiert, das hat der Arzt auch wirklich gemacht.
Genau. Ja. Mhm. Na, und wenn da fallen so zumindest die ganz groben Dinger, die fallen doch da auf.
Die fallen auf, ja. Ich meine, was auch.
Warum passiert das nicht? Da wehren sich die Ärzte dagegen, oder?
Ich meine, doch, das passiert. Also, ich sag mal, der gesetzliche Anspruch besteht ja schon seit 2004. Habe ich Anspruch auf eine Patientenquittung. Ja, ach,
echt?
Ja, das ist so.
Aber man muss sie einfordern.
Man muss sie einfordern beim Arzt. Man kriegt in der Regel irgendwie eine unwillige Antwort. Aber sie haben Anspruch. Sie können auch bei der Kasse fürs Quartal erfahren, was die Kasse für sie ausgegeben hat. Aha. Das geht.
Und dann kriegt man auch die Einzelaufstellung?
Ich habe selber, muss ich sagen, noch nicht ausprobiert. Ja. Muss ich zu meiner Schande gestehen.
Zu selten beim Arzt. Höchste Zeit. Privatversichert. Ja.
Nee, gesetzlich versichert. Und es ist auch so, es gab mal einen Modellversuch vor einigen Jahren in Rheinland-Pfalz, wo man das ausprobiert hat. Da ist, ich sag mal, die Resonanz war eher relativ ernüchternd. Das haben nicht viele in Anspruch genommen. Ja. Und viele Patienten werden auch erstaunt sein, wie wenig ihr Arzt bekommt für bestimmte Leistungen. Das ist nämlich häufig gar nicht so viel. Beim Arzt bringt es häufig die Menge von Patienten, die durch die Praxis laufen. Und auch zum Teil zusätzliche Leistungen, die er noch erbringt oder für private Versicherungen macht und so weiter.
Ist es denn immer noch so? Ich meine, die lange Klage war ja auch immer so die Maschinenmedizin und also Maschineneinsatz, Röntgengerät etc. wird wahnsinnig honoriert. Die verdienen ein irres Geld, so Röntgenärzte, Röntgenfachärzte und so, und der allgemeine Hausarzt, der berät und informiert und sich Sorgen anhört, der geht leer aus und das müsste, ist das immer noch so?
Da hat sich ein bisschen was verändert. Also für die Hausärzte ist es, glaube ich, besser geworden. Ich vermute, dass es für die Radiologen nicht viel schlechter geworden ist. Das hängt aber auch ein bisschen hing in der Vergangenheit ein bisschen vom KV-Bezirk ab, wo man war. Das war von KV zu KV ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Arztgruppe da mächtig war. Das hat sich durch die Honorarreform etwas geändert. Das ist ein Stück weit mehr angeglichen worden. Okay. Ob jetzt in der einen oder anderen Richtung dann noch nachjustiert werden muss, das durchschaue ich auch nicht im Einzelnen. Das weiß ich nicht.
Ich würde jetzt nochmal so ein bisschen durch mit deiner Liste.
Ja, mit meinem kleinen Laufzettel, denke ich, haben wir so, oder? So
die wir haben ja jetzt so ein paar Diskussionen, die so aktuell sind, so Kopfpauschale und so weiter, auch angesprochen. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas ganz Wesentliches, was gerade noch in der Diskussion ist, vergessen haben. Ansonsten würde mich auch nochmal interessieren.
Ja, ein Punkt vielleicht.
Ne? Ja, weil
da die Regierung auch ran will. Nämlich die Frage der sogenannten Bedarfsplanung. Das ist auch wieder so ein schönes Wort.
Also auf dem Land ist nichts da. Und
auf dem Land gibt es zu wenig Ärzte, Ärztemangel, und in der Stadt sind es zu viele. Und oder auch in Städten ballen sich die Ärzte in den guten Stadtteilen und in den schlechten gibt es zu wenig. Gerade in Berlin haben wir das Problem.
Ja.
Und die Bedarfsplanung, die jetzt existiert von den im ambulanten Bereich, geht eben von den KV'n aus und orientiert sich an Zahlen von Anfang der 90er Jahre, was damals sozusagen angesetzt war. Und daran orientiert sich dann die Frage, ob ein Bezirk in einem Bezirk neue Ärzte zugelassen werden oder nicht. Mhm. Und im Krankenhaus machen es die Länder. Also ganz verschiedene Institutionen machen Bedarfsplanung für die medizinische Versorgung, einmal stationär, einmal ambulant. Da sieht man diese Sektoralgrenzen, die also wirklich auch widersinnig sind. Und was gar nicht berücksichtigt wird, ist, dass die Bevölkerung älter geworden ist, auch wie sich das in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird. Darüber wissen wir ja relativ gut Bescheid. Wir können das ja prognostizieren, wie sich in Regionen die Alterung entwickeln wird oder so. Das wird aber für die Bedarfsplanung nicht berücksichtigt. Und da steuern wir auf Probleme zu, dass wir extreme Überversorgung in einigen Gebieten haben und extreme Unterversorgung in anderen.
Also in ostdeutschen ländlichen Gebieten.
Zum Beispiel, aber nicht nur in Ostdeutschland. Es gibt auch in Westdeutschland unterversorgte Gebiete und überversorgte auch. Ich sage das immer beides, weil wir haben seit 1960 kein Jahr erlebt, in dem die Zahl der Ärzte nicht zugenommen hätte. Wir haben Jahr für Jahr auch unterm Strich, auch wenn wir die
Rente
Abgänge
und Tote
abziehen, immer mehr Ärzte.
Was mehr Ärzte? Also
wie man
so
wie
unter, also erst in einem Jahr sind es 10, im nächsten sind es 12 und 14.
Ja, ja.
Also es wird immer mehr.
Es wird immer mehr. Und der sozusagen der Schlüssel Bevölkerung pro Arzt wird immer günstiger sozusagen in den Jahren.
Immer weniger Leute
pro Arzt. Weil ja die Bevölkerung auch abnimmt.
Eben. Und die Bevölkerung nimmt ab. Also wie man in einer solchen Situation Ärztemangel produzieren kann, das ist schon erstaunlich. Das ist so ein bisschen wie früher in der DDR gab es den Witz, was passiert, wenn man die Planungskommission 2 Wochen in die Wüste schickt? In die Wüste schickt. Dann ist die einfach 2 Wochen passiert gar nichts, danach wird der Sand knapp. Also so ein bisschen hat man so das Gefühl, daran liegt es. Es hat auch sachliche Gründe, ja. Muss man sagen. Der Arztberuf wird weiblicher. Es sind mehr Teilzeitärzte tätig, also Ärzte auf Teilzeit tätig.
Das ist jetzt der Grund dafür, dass es mehr Ärzte gibt.
Mehr Ärzte gibt, die aber möglicherweise weniger arbeiten, mit weniger
Frauen Zeit. Arbeiten weniger,
oder? Nein, nicht Frauen arbeiten weniger, aber Ärzte, der klassische Arzt in der Einzelpraxis war der Mann, der seine Familie im Rücken hatte, der freiberuflich jederzeit verfügbar war.
Ja.
Von diesem Arztbild müssen wir uns vermutlich verabschieden, sondern das sind Ärzte, Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ich habe meine Arbeitszeiten auch als Niedergelassener und ich habe irgendwann mal auch Schluss oder ich mache nur Teilzeit. Und ich teile mir das mit einer Kollegin, mit einem Kollegen.
Diese die Ärzte-WGs, die man jetzt ganz häufig findet. Das ist meine Formulierung.
Ja. Und das heißt aber für den Patienten zum Beispiel, ich habe nicht immer denselben Arzt, selbst in meiner Hausarztpraxis nicht immer denselben Arzt, sondern ich habe vielleicht 2, mit denen ich mich irgendwie arrangieren muss.
Was ja auch ein Vorteil sein
kann. Kann auch ein Vorteil sein. Also das sind ja berechtigte Ansprüche auch von Ärzten, nicht immer rund um die Uhr tätig sein zu müssen. Und das ist der Grund, weshalb wir mehr Ärzte haben, aber möglicherweise in bestimmten Bereichen gar nicht mehr Versorgung haben. Mhm. Wobei auch was die, wenn man die, wie das so heißt, die Mannzeit, da sind es wieder nur die Männer, das ist aber so der Ausdruck. Also wenn man die Zeit betrachtet, ist es auch mehr geworden, es ist nicht weniger geworden.
Also mehr Stunden von Ärzten,
die konkret abgeleistet werden. Also die Politik Problem. Will diese Bedarfsplanung auf eine vernünftige Grundlage
stellen. Und was ist da so eine Idee? Was
sind so dass man eben die Demografie berücksichtigt, also dass man schon guckt, wie werden sich Versorgungsbedarfe in Zukunft entwickeln, was die Alterung anbelangt, was die
Morbidität anbelangt. Mehr ältere Leute, mehr Ärzte.
Genau.
Aber wenn irgendwie jetzt ein Prenzlauer Berg schon irgendwie 30 Kinderärzte in einem Block sitzen, dann ist einfach Schluss mit
Kinderärzten. Dann ist Schluss mit, ja.
Aber wer entscheidet, das kann ja nicht der Schein entscheiden, das entscheidet die KV.
Das entscheiden KV und Kassen vor Ort gemeinsam über die Zulassung, das in den sogenannten Zulassungsausschüssen.
Aber da hat der Staat ja keinen Einfluss.
Doch, der kann die Rahmenbedingungen setzen. Der hat jetzt zum Beispiel gesagt, ihr sollt in der Vergütungsordnung das so organisieren, dass in überversorgten Gebieten es Abschläge gibt beim Honorar und in unterversorgten Zuschläge. Also dass es finanziell belohnt wird, wenn jemand in ein unterversorgtes Gebiet geht und es nicht mehr belohnt wird, wenn jemand im überversorgten Gebiet sich auch noch niederlässt oder eine Zulassung kassiert. kauft sozusagen.
Klingt sinnvoll.
Ja, ist im Grunde banal. Und was auch passiert, das passiert allerdings nicht vom Staat, sondern aus den KV kommt das zum Teil selbst, in Bayern zum Beispiel vorbildlich, dass man guckt, wie kann man die Honorierung auch an die Qualität knüpfen. Also was bieten Ärzte an Modernität, was ihre Ausstattung anbelangt oder was Fortbildung anbelangt, was bieten sie auch an Ergebnisqualität, das, wobei das nicht immer leicht zu messen ist.
Da sind wir wieder bei der Frage, die wir eingangs Qualität, schon hatten, so, ja. Wie gesund sind denn meine?
Genau, aber man kann bestimmte Sachen messen, wird leitliniengerecht behandelt zum Beispiel, nimmt der Arzt einen bestimmten Fortbildung teil, ist sein Ultraschallgerät auf dem neuesten Stand und danach richtet sich dann die Vergütung und das führt dazu, dass Ärzte, die sich in bestimmten Leistungsbereichen nicht weiterbilden oder nicht an der Spitze sind, irgendwann so schlecht vergütet werden, dass sie dann irgendwann auch sagen, okay, die Leistung lohnt sich für mich nicht mehr.
Ja.
Und dann auch weg sind vom Markt für diesen Leistungsbereich.
Nochmal so eine Fußnote. Diese Leitlinien, das sind so Behandlungsleitlinien, die von diesen Fachärzteausschüssen gemacht werden.
Fachgesellschaft.
Also die Internisten haben eine Fachgesellschaft, ja. Und die Radiologen, und die sagen, okay, wenn du jemanden röntgenst, ob die Wirbelsäule kaputt ist, dann musst du A, B, C, D, E, F, G machen.
Genau.
So, ne?
Genau,
okay.
Und jetzt über diese Bedarfs, mir fallen ja irgendwie gleich so die Bezirksschornsteinfeger ein, wenn ich irgendwie solche Verteilungsmodelle höre.
Ja, genau.
Ganz schlechter Vergleich ist. aber was sind denn jetzt sozusagen dann die großen Themen, wenn es überhaupt welche gibt, die sich so für die Zukunft eigentlich abzeichnen? Ich meine, wir hatten so demografischer Wandel, das ist ja so ein Klassiker, das steckt jetzt in dieser Verteilungsgeschichte schon so ein bisschen mit drin.
Ja, also.
Aber was sind denn noch so erkannte Probleme oder zumindest Probleme, die Sie jetzt vielleicht konkret sehen, die vielleicht noch gar nicht so in der politischen Diskussion drin sind, die so das Zeug haben, demnächst mal ein Thema zu werden?
So, die Tsunami-Boje blinkt schon, aber noch
sitzen Welle
alle am Strand.
So. Ja, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der die Kugel hat und in die Zukunft schauen kann. Also,
kein Frühwarnsystem.
Ich bin kein Frühwarnsystem. Nein, aber was...
Wir müssen ja nicht 20 Jahre...
Es gibt einen Trend, der ist aber jetzt auch nicht, das ist auch nicht originell, das zu sagen, einer Zunahme chronischer Erkrankungen. Also wir haben weniger Infektionserkrankungen und so weiter, die uns in den vergangenen Jahrzehnten beschäftigt haben, sondern wir haben chronisch degenerative Erkrankungen, also Erkrankungen, die zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rückenerkrankungen und solche Sachen, die auch Kosten verursachen. Und die nehmen zu,
wenn
andere Erkrankungen abnehmen. Und darum müssen wir uns einstellen. Was auch zunimmt mit der Alterung, das hängt mit der Alterung zusammen, ist, dass ein Mensch nicht nur eine Krankheit hat, sondern mehrere parallel. Neben dem Diabetes auch noch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und möglicherweise auch noch einen Rückenschaden. So. Also Multimorbidität, wie das so im Fachjargon heißt.
Sind Sie eigentlich multimorbide?
Ja.
Trippel. Also ich bin quadromorbide.
Und das hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Arzneimitteltherapie, denn möglicherweise vertragen sich bestimmte Medikamente der einen Erkrankung nicht mit der anderen Erkrankung, dass man möglicherweise auch Kombinationen entwickeln muss für bestimmte multimorbide Konstellationen, die gehäuft auftreten. Und was wir haben werden, ist, wir werden eine stärker individualisierte Therapie haben durch Gendiagnostik und durch neue Methoden, Arzneimittel herzustellen, auch synthetisch herzustellen, werden wir möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit Faktoren besser identifizieren können, die bestimmte Arzneimittel bei bestimmten Menschen wirksamer machen und bei bestimmten Menschen weniger wirksam machen, mit derselben Erkrankung. Weil bestimmte Faktoren im Körper, im Stoffwechsel oder was weiß ich, die man genetisch identifizieren kann, vorgegeben sind. Das heißt, die Diagnostik, auch die Gendiagnostik oder die prädiktive, wie man das nennt, Diagnostik, die eben mir vorhersagt, wie jemand reagiert auf Bestimmtes, das wird eine größere Rolle spielen. Das wird auch ein Kostenfaktor werden, weil das sind häufig teure Verfahren. Und die Arzneimittel oder die Hilfsmittel oder die therapeutischen Methoden, die dann entwickelt werden, wirken dann nur für kleinere Gruppen, aber sind gleichzeitig in der Entwicklung natürlich genauso teuer. Das heißt, das könnte sich in Preissteigerungen dann auch niederschlagen.
Aber diese Diskussion ist ja im Prinzip auch schon da. Wenn ich immer bedenke, solche Diskussionen über Risikogruppen, was weiß ich, Raucher müssen mehr zahlen. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt in der aktuellen politischen Diskussion wirklich eine Rolle spielt oder nur so ein populistisches Tagesding ist.
Das ist eher ein populistisches Tagesding. Also das wird man nicht durchsetzen können. Also dass Raucher mehr zahlen, da halte ich auch nichts von.
Weil das führt doch zu so einem irgendwie.
Ist ja auch irgendwie lustig, dann, ich meine, dass man Leute, die sozusagen potenziell früher sterben, dafür auch noch bestrafen will, dass sie früher aus dem Versorgungssystem aussteigen.
Es gibt Studien, die sagen, dass Raucher nicht nur für die Renten, sondern sogar für die Krankenversicherung ein gutes Risiko sind, weil der Lungenkrebs einen schnellen Tod nach sich zieht. Also ich weiß das. Klingt zynisch.
Diese Studie möchte ich nicht schreiben.
Das ist der Effekt, wenn man diese ganzen Dinge nur ökonomisch betrachtet. Ja. Und das kann man eben nicht im Gesundheitswesen. Aber ich sag mal, die Frage der Gendiagnostik geht ja noch ein bisschen tiefer. Also dass ich wirklich gucken, das hat ja auch Vorteile. Also ich will ja, dass das Medikament präzise eingesetzt wird, präzise wirkt. Ich will ja nicht unnötige Feldversuche machen mit unterschiedlichen Arzneimitteln, um dann irgendwann mal rauszufinden, aha, das wirkt jetzt doch besser oder die Nebenwirkung hätte man sich ersparen können.
Ja.
So, es gibt das in der HIV-Therapie schon eine ganze Zeit, dass man zum Beispiel, bevor man ein Medikament, die ja teuer sind, einsetzt, einen Resistenztest macht, dass man guckt, ist das Virus, das derjenige trägt, schon resistent gegen bestimmte Medikamente, weil zunehmend ja auch resistente Viren bereits übertragen werden und dann macht es keinen Sinn, genau dieses Medikament einzusetzen, gegen das das Virus resistent ist, sondern dann guckt man erst und setzt dann die richtige Arzneimittelkombination ein. Mhm. Also deswegen führt das ja auch zu einer gezielteren, verbesserten Therapie, aber es kann im Zweifelsfall eben auch zu, auch diese Resistenzbestimmung kostet eine ganze Menge und es kann aber auch dazu führen, dass Therapien immer feiner werden, immer zielgruppenspezifischer und dadurch auch im Einzelländer immer teurer. Hm. Muss man gucken. Das ist so ein Trend. Ein anderer Trend ist, glaube ich, hoffe ich zumindest, dass die Patientinnen und Patienten, gerade weil es zunehmend eben auch chronisch erkrankte Menschen sind, sich intensiver mit ihrer Krankheit auseinandersetzen und auch souveräner werden, selbstbewusster werden gegenüber Ärzten und gegenüber dem System. Das ist etwas, was mir kürzlich ein Arzt gesagt hat, der gleichzeitig im Moment auch unser Gesundheitsminister ist. Der sagte nämlich, wenn ich als Assistenzarzt früher einen Patienten vor mir hatte und dann stand in der Akte chronische Erkrankung oder so, dann hatte ich schon mehr Respekt, weil ich habe geahnt, der weiß mehr über die Erkrankung als ich.
Mhm. So. Weil er natürlich eine lange Geschichte damit hat.
Und viele chronisch kranke Menschen sind wirklich Experten in ihrer Erkrankung. Und wenn das zunimmt, diese chronischen Erkrankungen und überhaupt das Selbstbewusstsein zunimmt von Patienten, es ist ja auch eine neue Generation, die jetzt in das Alter kommt, sozusagen. Die Alt-68er werden jetzt langsam die Krankenfälle.
Und die können schon Internet benutzen.
Und sich informieren, das tun die auch. Dann haben wir ein anderes Arzt-Patient-Verhältnis, hoffe ich zumindest. Also wir kommen weg von dem Paternalismus, also dass der gute Arzt schon weiß, was für den Patienten gut ist.
Hin zum informierten Patienten, der noch im Wartezimmer irgendwie den passenden Podcast zu seiner Krankheit hat.
Das ist aber auch interessant, weil das ja auch ein Effekt ist, den man in ganz vielen anderen Lebensbereichen beobachtet. Also ich meine, wir kennen das jetzt aus diesen ganzen technologischen Sachen. Ne? Früher gab es die Post und selbst das Telefon gehörte der Post und auf einmal gab es 20 Telefonanbieter und man kann wählen. Es ist aber auch immer Verantwortung. Also das ist so. Immer Aufwand, es sind immer Optionen, die dazukommen. Es ist immer Arbeit, abzuwägen, zu gucken. Also diese mehr Freiheit ist auch immer mehr Arbeit.
Ne? Das ist so.
Das gilt, glaube ich, auch für die Gesundheit. Ne?
Das gilt für die Gesundheit auch. Das gilt jetzt zum Beispiel auch schon für den Arzneimittelbereich. Sie können heute zwischen der Apotheke um die Ecke, meistens, also in den Städten sind es ja auch mehrere Apotheken um die Ecke, und dem Versandhandel wählen. Sie können sich da erkundigen, Sie können da auch Preise vergleichen. Das gab es vorher bei Arzneimitteln so auch nicht. Seit 2004 sind die Preise frei bei den nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln.
Da müssen wir, also ich meine, wenn ihr noch Lust habt, ich bin noch gut dabei, aber das ist noch so ein Punkt, der mich einfach nochmal interessieren würde, diese Apotheken. Ne?
Ja.
Es gibt ja Apotheken, kennen wir, und es gibt diese unabhängigen Doc Morris und Leute.
Ja. Unabhängig ist ein interessantes Wort.
Ja, keine Ahnung.
Weil also, die Apotheker würden genau umgekehrt sagen, der Einzelapotheker ist der Unabhängige, weil der ist freiberuflich.
Ja.
Und Doc Morris ist die Kette. Das ist der Eigentümer von Doc Morris, ist ein Arzneimittelgroßhändler.
Genau, aber nur um das mal, müssen wir jetzt nicht so ewig ausholen, aber um das mal so ein bisschen, also es gibt ja diesen Gebietsschutz und es gibt so diesen, dass Apotheker nicht mehr als irgendwie
drei Filialen
haben dürfen. Mhm. Also sie sind ja auf eine Art geschützt.
Ne? Und, Fremd- und Mehrbesitzverbot, so heißt das im Fachjargon.
Und was bedeutet das?
Das heißt, eine Apotheke darf letztlich nur von einem Apotheker besessen werden oder er hat eben diese drei Filialen, mehr aber nicht. Und es darf keine Apothekenkette geben, wo eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft dahinter steckt und quasi über die Republik verteilt Ketten von Apotheken bildet.
Und warum?
Das ist, das hängt damit zusammen, dass man gesagt hat, der Apotheker erfüllt eine öffentliche Aufgabe, einen öffentlichen Auftrag. Ein Arzneimittel ist ein besonderes Gut.
Und braucht bestimmte Bedingungen.
Die,
und inwiefern ist das jetzt von Vorteil für den Apotheker?
Für den Apotheker ist das von Vorteil. Er hat es ist bei den Apothekern anders als bei den Ärzten. Es gibt keine Zulassung mehr. Das gab es früher mal. Das heißt, der Apotheker hat das Risiko, dass sich direkt nebenan eine andere Apotheker auch eine Apotheke aufmacht und dann hat er eine Konkurrenz. Und
also Gebietsschutz in dem Sinne gibt's gar nicht.
Ah, okay. Gibt's nicht mehr. Aber bisher haben die Apotheken auch in den Regionen, wo es ganz viele gibt, offenbar immer noch ihr Auskommen. Also mich wundert das immer, in meiner Gegend, wo ich wohne, gibt es mehr Apotheken als Bäcker. Und die existieren auch ganz gut.
Ja.
Das heißt, der weit überwiegende Anteil kommt aus der gesetzlichen Krankenversicherung, aus den verordneten Arzneimitteln. Die haben natürlich auch einiges an Beisortiment und so weiter.
Genau.
Aber das ist jetzt
Zahnpasta nicht. Zahnpasta für 5 Euro und so.
Genau.
Ja. Und dann gibt es jetzt ja aber auch diese Doc Morris Filialen und so. Wie unterscheiden die sich denn?
Ja, das sind keine Filialen im engeren Sinne.
Also Doc Morris, also was ist denn hier vorne? Wie heißen die?
Also ich glaube, die sind immer noch unabhängig.
Ja, genau.
Genau, müssen sie ja sein. Sie sind halt irgendwie so Lizenznehmer des Brands.
Genau.
Das sind ganz normale Apotheken.
Das ist nur die Außendarstellung.
Die haben nur nicht mehr diese komische Schlange und dieses etwas konservative Design, sondern die heißen jetzt irgendwie Samedicus oder
keine Ahnung. Es gibt da unterschiedliche Brands, also Marken, die sich gebildet haben. Dahinter steckt eine Kette oder auch ein Großhandel oder so, die beziehen vermutlich dann auch ihre Arzneimittel von einem bestimmten Großhändler, weiß ich nicht, aber auch der muss ja das volle Sortiment anbieten. Aber im Prinzip ist es ein Apotheker in seiner Apotheke. Und das ist das Grundprinzip.
Weil es eben nicht anders sein darf.
Das darf nicht anders sein. Das hat ja mal Doc Morris versucht im Saarland.
Eine richtige Filiale
aufzumachen als GmbH, wo dann der Träger eben auch nicht der Apotheker, sondern die GmbH gewesen
ist. Das ging nicht. Ne?
Und das hat ja damals der Gesundheitsminister des Landes, Josef Hecken, Klammer auf CDU, Klammer zu, zugelassen. Der hat gesagt, ja, ich will das. Ich will diese Apotheke zulassen. Dagegen haben dann die Apotheker geklagt und vor dem Europäischen Gerichtshof am Ende Recht bekommen.
Und das heißt, in Deutschland, wenn es eine Filiale gibt, die Arzneimittel verkauft, dann sind das alles gleiche Apotheken, sozusagen. Die sehen nur ein bisschen anders aus und haben so ein anderes Branding und ein bisschen so andere Corporate Identity innen drin und.
Das sind ja auch nicht die einzigen, die das machen, sondern es gibt ja auch so andere Apotheken, die jetzt auch so von diesem typischen roten A Abschied nehmen
und
sich mehr so diesem internationalen
Grün-Logo
zuwenden, aus welchen Gründen auch immer.
Also ich finde nicht, dass Apotheken alle gleich aussehen, sondern die sehen heute eben die Einzelapotheken zum Teil sehr unterschiedlich aus. Sie haben noch die klassische Apotheke mit den sozusagen schönen alten braunen Regalen. Und sie haben heute gerade in Bahnhofsnähe eine Apotheke, wo sie sich erstmal durch eine Kaskade von Selbstbedienungsregalen durchkämpfen müssen, bevor sie überhaupt an den Apotheker rankommen.
Okay, das meine ich auch nicht, aber so rechtlich und von dem, was sie anbieten und verkaufen dürfen
das
und ist, so, sind sie alle gleich.
Gleich. Sie müssen das volle Sortiment anbieten. Sie haben nicht immer alles vorrätig.
Okay, das ist okay. Und dann gibt es ja den Versandhandel.
Ja.
So, und genau. Der unterscheidet sich jetzt wie von diesen Apotheken?
Im Prinzip gar nicht. Das ist, muss auch ein Apotheker sein, der dahinter steckt. Also es kann nicht irgendeine GmbH einen Versandhandel machen, sondern es muss ein Apotheker sein, jedenfalls in Deutschland. Der muss auch das volle Sortiment anbieten und der muss eine Beratung anbieten und der muss natürlich speziell auch gucken, dass sein Logistikweg sicher ist, dass er also einen Logistikunternehmer an der Hand hat, der das auch fachgerecht dann von der Apotheke zum Kunden bringt.
Und aber Doc Morris kann ich doch bestellen in Deutschland, oder nicht?
Sie können bei Doc Morris bestellen,
das ist aber
weil Doc Morris eine sozusagen auch von den Kassen anerkannt wird.
Sie aber es ist keine Apothekerbetriebene
oder? Doc Morris, da muss, wenn das in Deutschland
verkauft läuft, wird,
auch ein Apotheker dahinter stecken. Ja, so. die haben dann eine Apotheke.
Brauchen sie nur einen.
Genau.
Für so einen Strohapotheker.
Ja, das steht da
oben. Ja, wenn man so will. Aber das bietet natürlich gerade die ausländischen Versandapotheken, also Doc Morris zum Beispiel oder Europa Apothek aus, wo sitzen die? Belgien, glaube ich. Die bieten halt für den Patienten den Vorteil, dass sie ihm auch noch Rabatte gewähren, auch auf rezeptpflichtige Arzneimittel.
Also die haben so ein bisschen diesen klassischen Großhandelsvorteil, genau. Internet, keine Lager, keine Mieten und so.
Ja, die haben gewisse Mengeneffekte, aber die haben auch, die nutzen zum Teil sehr viel intensiver, glaube ich, Reimporte. Das heißt, die sind ja billiger, also das sind die gleichen Medikamente, die nur aus dem Ausland quasi zurückimportiert werden oder
weil sie da billiger sind.
Und dadurch können die günstigere Preise erzielen und einen Teil davon geben die dann auch an die Patienten ab. Das dürfen deutsche Versandapotheken nicht, weil das in Deutschland verboten ist, Rabatte an Patienten abzugeben. Und das ist ein Stück weit eine Inländerdiskriminierung. Und dagegen gibt es auch inzwischen Klagen, weil die deutschen Apotheker sagen,
eine deutsche Versandapotheke darf keine Rabatte geben. Doc Morris
auf rezeptpflichtige
Medikamente. Ja. Doc Morris aus dem Ausland darf das.
Ja.
Und kann da vielleicht ein bisschen billiger sein. Genau. Und das ist eine Diskriminierung. Und wie macht man das mit den Rezepten? Faxt man die da hin oder wie überprüfen die, ob man ein Rezept hat?
Nee, die werden mit der Post hingeschickt.
Aha.
Da muss man richtig das in den Umschlag stecken.
Also nichts mit online bestellen und so. Sondern
das geht noch nicht. Das wird möglicherweise mit der elektronischen Patientenkarte, also Gesundheitskarte.
Das Fass, glaube ich, machen wir bald nicht.
Heute wäre nicht auf. Aber da würde das dann gehen, natürlich.
Oh. Ja.
Also ich bin so ein bisschen out of questions.
Ja, also ich meine, wir haben jetzt auch...
Ich hätte noch was.
Ja, dann immer los. Wenn der Gast motiviert ist, motivierte Gäste aber noch immer gut. Viele schlafen jetzt zu diesem Zeitpunkt schon und müssen mit Bier am Leben erhalten werden.
Zwei wichtige Aspekte, die sich in den letzten Jahren verändert haben und auch grundlegend verändert haben. Das eine ist, dass die Patienten und die Patientenorganisationen, also Selbsthilfe, Sozialverbände, wir sind auch mit dabei, mehr Einfluss im System bekommen haben. Also das ist die sogenannte Patientenbeteiligung, die Mitspracherechte, zumindest Mitberatungsrechte.
Rechtlich oder de facto?
Also nein, ohne Stimmrecht. Also wir können mitberaten, das ist auch de facto. Wir können auch de facto mitberaten im gemeinsamen Bundesausschuss. Das ist das wichtigste Gremium im deutschen Gesundheitswesen.
Bundesausschuss.
Der gemeinsame Bundesausschuss. Da sitzen auf der einen Seite die Vertreter der Krankenversicherung, auf der anderen Seite die Vertreter der Leistungserbringer, also
Krankenhäuser, Ärzte,
Zahnärzte, Psychotherapeuten.
Und auch Sie jetzt, oder?
Und wir als dritte Bank, als Patientenvertreter mit Beratungsrechten, wo es eben darum geht, was erstattet die Krankenversicherung? Wird die bestimmte Leistung, was weiß ich, Hilfsmittel XY?
Die machen diesen Katalog,
den Leistungskatalog. Die formulieren den aus, genau. Machen aber auch Maßgaben zur Qualitätssicherung, zur Bedarfsplanung, wird Rahmen. Also es ist ein ganz wichtiges Gremium, das selbst verwaltet ist. Da hat der Staat ein Stück weit Entscheidungen delegiert an die Akteure. Das ist auch so eine klassisch deutsche Geschichte.
Selbstverwaltung,
genau.
Selbstkontrolle.
Ja. Und da sind eben seit 2004 Patientenvertreter mitbeteiligt, mitberatend, ohne Stimmrecht. Aber wirklich auch an allen Diskussionen mitbeteiligt, das muss man schon sagen. Und das hat auch Einfluss. Das würde ich schon sagen. Das ist eine riesige Entwicklung. Wir sagen natürlich, Stimmrecht sollte irgendwann auch dazukommen. Aber das ist schon mal ein ganz toller Schritt. Und der zweite wichtige Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass wir, und da sind wir noch in den Anfängen, aber wir sind auf einem guten Weg, mehr Transparenz für versicherte Patienten herstellen über die Qualität der Krankenhäuser, der Ärzte, der Pflegeeinrichtungen. Ja. Da sind wir dabei. Bei den Krankenhäusern sind wir relativ weit, weil die machen schon seit einigen Jahren Qualitätsberichte, müssen auch Ergebnisqualität dokumentieren. Und diese Daten, von denen werden immer mehr jetzt auch öffentlich gut aufbereitet.
Im Internet.
Im Internet.
Also dass ich sagen kann, okay, mein Fuß ist kaputt, ich brauche eine orthopädische Klinik.
Genau.
Wo kann ich denn da, wer taugt denn
genau. irgendwie so? Und da gab's, die Kassen sind da vorgeprescht und haben solche Suchportale aufgesetzt. Da haben wir gesagt, naja, die Kassen haben selber eigene Interessen. Deshalb haben wir zusammen, also wir, das heißt Verbraucherzentrale, Patientenorganisationen, zusammen mit der Bertelsmann Stiftung ein eigenes Portal aufgebaut.
Heißt wie?
Weiße Liste, www.weißeliste.de. Mhm. Und da kann man sich über Krankenhäuser informieren. Okay. Und eben auch sich selbst das Krankenhaus suchen. Also wir wollen kein Ranking machen, sondern nach dem Motto, die 100 besten Krankenhäuser, die nützen mir im Zweifel nichts, wenn ich nicht da bin, sondern die ich
in meiner woraus was ist so die Datenbasis?
Die Datenbasis sind die Qualitätsberichte, die Krankenhäuser so selber machen müssen. Genau, formatierte Berichte. Die Struktur davon legt der gemeinsame Bundesausschuss fest. Aha, okay. Da sind Strukturdaten, also was für Abteilung hat das Krankenhaus, welche Leistung bietet es an, in welcher Zahl. Aha. Aber für manche Indikationen, leider nicht für alle, aber für manche gibt es auch Ergebnisdaten. Also da wird erfasst dokumentiert, wie weit kann ich das Knie beugen nach einer Knieoperation zum Beispiel und solche Sachen, also solche Ergebnisindikatoren. Und die werden auch vergleichend dargestellt. Und dann kann ich gucken, wie steht denn das Haus, das ich mir da ausgesucht habe.
Hier gehen nur 24 Grad, da geht 25. Ja, geht auch dahin, da kann ich Knie besser beugen. Verstehe. Und die sind sozusagen auch so maschinenlesbar aufbereitet, dass man die...
Genau. Da haben wir lange drum gekämpft, dass dieser XML-Datensatz, dass er dann uns auch verfügbar gemacht
wird. Guck mal an, aber im Netz steht er noch nicht. Also man kann
Das steht im Internet.
Unter weiße Liste, aber kann sich jetzt, ich meine, Sie sind jetzt hingekommen mit der Bertelsmann Stiftung und haben gesagt, wir hätten gerne diese Datensätze.
Ja.
Aber jetzt könnte man natürlich, das Schöne wäre natürlich auch, wenn das sozusagen, wenn diese Datensätze für jedermann da wären und
dann jeder so seine Maschine draus basteln. Sie können zum Bundesausschuss gehen und einen Antrag stellen. Sie müssen bestimmte Nutzungsbedingungen einhalten. Die sind aber relativ liberal. Das heißt, es geht auch darum, dass das nicht kommerziell missbraucht wird und so. Und dann können Sie diese Daten auch verwenden. Das haben wir auch durchgesetzt. Dass dieser Datensatz frei ist. Ja,
das sind immer so diese kleinen Dinger, die dann aber den großen Unterschied machen können, ne?
Ja.
Also ich habe das hier gerade mal ein bisschen angeklickt. Ich fand das gerade ganz interessant. So. Ja. Also da kann man dann halt, unter anderem kann man so direkt nach Krankenhäusern suchen, aber ich kann halt auch reingehen und sagen, was weiß ich habe jetzt ein Problem im Auge.
Ich bin Podcaster, was kann ich machen?
Genau.
Ich mache immer 3 Stunden Interviews.
Ich habe eine Hörerschwäche. Nee, ich habe jetzt mal irgendwas genommen hier, grauer Star, tralala, und dann meine Postleitzahl angegeben und dann kann man halt sagen, irgendwie 100 Kilometer und dann wird mir jetzt Verschiedenes hier empfohlen, was weiß ich, unter anderem dann Charité Universitätsmedizin, wiederum dann nochmal unterteilt nach den Spezialkliniken, die daran angeschlossen sind. Und dann habe ich halt hier Klinik für Augenheilkunde, sehr naheliegend, und kann halt sehen, aha, Behandlungshäufigkeit, wie häufig wird da überhaupt sowas bearbeitet, sind jetzt hier irgendwie 700, 152 Ärzte, die da irgendwie beschäftigt sind, und man sieht auch gleich, was weiß ich hier, 15,9% aller Behandlungen dort beschäftigen sich damit. Darum geht es sozusagen. Ja,
wie spezialisiert ist die
Einrichtung? Genau, wie spezialisiert, also sind das irgendwie die Leute nicht? Ich meine, wenn ich jetzt eine allgemeine Auskunft haben will, laufe ich vielleicht irgendwo hin, aber wenn ich so richtig ein akutes Problem habe und ich bin
da. Ist das Layout? Kann man das lesen? Ist das erfassbar?
Ich habe schon sehr viele schlechtere Webseiten gesehen.
Okay. Dankeschön, das freut mich. Das freut mich zu hören.
Nee, das fand ich jetzt hier so aus dem ersten Blick.
Sind ja schon eine Menge Informationen, die man so.
Genau, kann man sich auch gleich als PDF runterladen. Das
genau. Und der nächste Schritt, den wir vorhaben, da sind wir auch schon dran, ist, dass wir uns die Ärzte vornehmen, und das machen wir zusammen, Weiße Liste zusammen mit dem AOK-Bundesverband, dass der AOK-Bundesverband seine Versicherten zunächst mal in 2 Pilotregionen, aber dann auch bundesweit befragt und fragt nach der Qualität der Ärzte. Das ist ein ganz neuer Ansatz, wo wir wirklich von den Patienten her die Bewertung vornehmen. Es gibt ja im Internet viele dieser Arztbewerbungsprozesse.
Ja, aber wo kommen wir denn da hin?
Ja.
Wenn da jeder dann über seinen Arzt.
Also das gibt's ja schon. Es gibt diese Arztbewertungsportale, die leiden zum einen darunter, dass sie stark manipulationsanfällig sind. Also da kann ich die Oma, den Opa und die Anverwandten auffordern, mich mal eben zu bewerten als Arzt. Oder auf der anderen Seite, sie haben die Leute, die richtig schlechte Erfahrungen gemacht haben, die sich da so richtig auskotzen. Und das bringt letztlich nicht so viel. Außerdem kannibalisieren die sich zum Teil auch ein bisschen gegenseitig. So dass sie nie genug Bewertungen haben. Und es ist eben stark gebiased durch den Internetnutzer. Das ist einfach ein Bias, der ist noch zu stark, gerade für das Thema medizinische Versorgung. Das passt nicht so richtig zusammen, der Internetnutzer und die zu den Ärzten gehen.
Ja, okay. Das ist und wie machen Sie das?
Und wir machen es so, wir machen erstmal eine Bewertung, die auf Freitexte verzichtet. Das heißt, ist ein Fragebogen entwickelt worden mit 30 Fragen, die auch validiert sind, die also wissenschaftlich überprüft sind, dass sie auch was aussagen, die dann und die Leute suchen sich auch nicht selber aus, sondern sie werden von der Versicherung angeschrieben und gesagt, aufgefordert, jetzt bewertet mal euren Arzt. Und wir hoffen dadurch, dass wir so diese Ungenauigkeiten, die es bei den anderen Portalen gibt, ein bisschen wegkriegen, dass wir auch mehr Bewertungen kriegen. Wir sagen, der Arzt kommt erst rein, wenn mindestens 10 Leute, also eine zweistellige Zahl, die soll dann später auch höher werden natürlich, aber für den Einstieg erstmal 10, wenn mindestens 10 Leute ihn bewertet haben. Das ist schon viel, wenn man das mit den anderen Arztportalen vergleicht. Ja.
Und das ist da, bundesweit?
Noch nicht. Also es soll erstmal in 2 Testregionen laufen und dann soll es bundesweit sein und dann wollen wir auch andere Kassen mit ins Boot kriegen.
Und das ist jetzt welche Kasse?
AOK.
AOK.
Und aber eingesehen werden kann es natürlich von allen. Also angeschrieben.
Und das ist dann wo zu sehen?
Auch auf der weißen Liste.
Auch auf der weißen Liste,
okay. Und bei der AOK, bei den Navigatoren, ja. Also das sind so Prozesse. Und wir haben, das nächste ist dann, wir haben im Bereich Pflege, das ist ja auch ein wichtiger Bereich, über den wir jetzt gar nicht so intensiv gesprochen haben, seit einem Jahr eine Vereinbarung, eine gesetzliche Vorgabe und jetzt eine Vereinbarung, dass die Prüfberichte des medizinischen Dienstes. Die medizinischen Dienste gehen regelmäßig in die Pflegeheime und Pflegedienste auch und prüfen die und dass diese Berichte auch, ein Teil davon jedenfalls, veröffentlicht wird und vergleichend dargestellt wird. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung. Da ist das Internet ungeheuer wichtig, weil es eben ermöglicht, wenn du eine gute Suchmaschine und eine gute Darstellung entwickelst, sehr komplexe Daten handhabbar zu machen
für das den ist, Endnutzer. Das ist jetzt auch so, ich finde das auch so ein bisschen so ein Metathema, aber ich finde das gerade so eine ganz interessante Phase auch überhaupt im Internet, dass es lange darum ging, okay, wir schreiben E-Mails, okay, wir haben eine Webseite, okay, es müssen alle Daten rein und jetzt kommt man in die Phase, wo es nicht nur darauf ankommt, die Daten reinzustellen, sind irgendwie da,
ich muss sie auch erschließbar machen.
Die müssen sie richtig gut aufbearbeiten. Ja. Das muss visuell knackig sein.
Genau.
Das ist diese Kunst der visuellen Reduktion, also dass man große Datensätze auf ganz visuell handhabbare Art präsentiert.
So, ne? Ohne eben dem Nutzer zu viele Entscheidungen abzunehmen.
Klar.
Das ist der Zielkonflikt. Ne? Die weiße Liste ist für manche zu kompliziert, weil sie den Nutzern zu wenig Entscheidungen abnimmt. Das ist so, das war aber für uns eine bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, im Zweifel für die Mündigkeit.
Ja.
Das ist für manche schwierig und wir sagen auch, manchmal braucht man vielleicht jemanden, der einen begleitet bei der Suche durch die weiße Liste. Das klingt zwar komisch, aber das ist so.
Ja.
Es gibt andere Portale, die sind einfacher vielleicht, aber da passiert hinter dem Rücken.
Ja.
Das wird zu viel abgenommen.
Ja. Klar, das ist so ein
Zielkonflikt.
Das kann auch erst die Praxis zeigen, wie weit man jetzt reduzieren muss, vereinfachen muss, wie viel Komplexität muss ich zulassen. Das ist sicherlich auch noch ganz am Anfang. Aber was ich da, das lässt sich auch wieder auf andere Gesellschaftsbereiche ja problemlos übertragen. Ganz, ganz viele, ganz, ganz wichtige, ganz, ganz interessante Daten sind vorhanden. Also medizinische Dienste. Die gehen ja nicht nur in die Pflegeheime und gucken, was da läuft. Die gehen ja auch zu jedem einzelnen Bepflegten und gucken, was für eine Pflegestufe bist denn du jetzt eigentlich?
Ja.
Ne? Bist du 1, 2 oder 3? Ja, da kann man ja wahnsinnige Daten ableiten. Ne?
Richtig, die ganzen Abrechnungsdaten, die gemacht werden, sind ein Riesenschatz. Also im Krankenhausbereich, es gibt Projekte, die sagen, wir müssen gar nicht groß Qualität noch extra erfassen, sondern wir können rein über die Abrechnungsdaten uns, vor allem wenn wir ambulanten und stationären Sektor verknüpfen, wunderbare Effekte, Wirkungen von Behandlungen nachweisen, ob die Leute wieder ins Krankenhaus kommen nach 3 Monaten oder nicht und wie das in der ambulanten Behandlung weitergeht, da tritt natürlich irgendwann das Thema Datenschutz auf den Plan. Weil da geht es letztlich darum, dass auch Krankheitsverläufe von einzelnen Leuten nachgewiesen werden.
Ja. Aber ich meine, sowas kann man ja auch anonymisiert.
Aber pseudonymisiert kann man es machen. Ja. Wenn es anonym ist, dann sind die, weil jeder ambulante Fall, jeder stationäre Fall ist ein neuer Fall. Das ist quasi eine ganz neue Person. Und im ambulanten Bereich nach einem Quartal auch wieder. Das heißt, sie müssen
ein Pseudonym. Man weiß, es ist dieselbe Person, aber man weiß nicht, welche Person.
So ist es, genau.
Ja, eine interessante Unterscheidung.
Ja. So, ne, ist natürlich richtig. Genau, aber ich meine, ist ja nicht so, dass diese Daten jetzt nicht da wären.
Eben.
Die liegen ja bei den
Krankenkassen. Die werden sowieso erhoben.
Ja.
Die werden nur im Moment nur für die Abrechnung genutzt. Ja. Und das ist eigentlich Schwachsinn.
Genau, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ne? Diese Daten sind da. Dieser Missbrauch, den man da machen kann, den kann man auch schon heute machen.
Ja.
Es ist nur einfach so, dass der wichtige Aspekt bei diesem Datenschutz ist ja immer, ja, die Daten liegen da, nur die neue Ebene wird dann betreten, wenn Daten verknüpft werden.
Das ist es.
Ne? Das ist hier wahrscheinlich auch der Fall,
ja.
Oder?
Ja, ja, das ist es.
Also,
wenn ambulant und stationär zum Beispiel verknüpft werden,
dann entstehen neue Zusammenhänge.
Genau.
Also es ist jetzt nicht nur, dass man nimmt, okay, du bist bei der AOK, die AOK nimmt deine Daten nur für die Abrechnung, wir gucken jetzt auch mal, was hast du so für einen Krankheitsverlauf und so, sondern man muss dann auch noch gucken, ne, an Einrichtungen zusammenbringen, du warst hier und da. Ne?
Ja, die Kassen können dann, und zum Teil können sie das jetzt schon, Risikoprofile ihrer Versicherten entwickeln und wir haben ja Gott sei Dank das System, wie wir es eben besprochen haben, dass das eigentlich in der gesetzlichen Krankenversicherung keine Rolle spielt. Aber natürlich kann man dann auch Patienten einteilen in Risikogruppen und die einen werden so behandelt, die anderen werden so behandelt. Also die einen behandelt man schlechter, weil man sie eher loswerden will als Versicherte, die anderen werden gut behandelt, weil man sie halten will als Versicherte. Das wollen wir natürlich nicht. Aber das ist jetzt... Ich weiß gar nicht, ob es Zukunftsmusik ist. Ich fürchte, in manchen Kassen läuft das schon manchmal so. Aber ich kann es natürlich nicht beweisen.
Wir kommen jetzt zum Ende, oder?
Ja.
Ist das jetzt ein bisschen frech, mal so eine Aussage abzugraben? Wie schlecht steht denn eigentlich dieses Gesundheitssystem tatsächlich da? Also wie viel Panik ist angemessen? Geht eigentlich? Ich meine, ich habe jetzt so vieles im Detail gehört, was irgendwie schon den richtigen Weg geht, in den letzten Jahren angestoßen wurde. Da klingt jetzt so unterschwellig schon
ein Grundoptimismus.
Ein Grundoptimismus bei raus. Das ist ja auch kein Fehler. So,
ja.
Ne? Auf der anderen Seite sieht man in der politischen Debatte auch häufig immer so eine totale Megapanik und die Kostenexplosion und irgendwie die Ärzteversorgung und die Patienten, die irgendwie mit Spinnweben im Wartezimmer sitzen und so weiter. Und das mag ja dann auch immer die einzelnen Fälle geben. Das ist aber immer die Frage, wo man die Lupe hinhält. Wie ist denn so aus Ihrer Perspektive die Gesamtsituation erstmal pauschal zu beurteilen? Ich weiß, das ist sehr schwierig.
Das ist sehr schwer, ja. Also ich glaube, dass wir das größte Problem tatsächlich in dem Bereich Qualität und Effizienz haben. Also dass wir noch zu viel Geld für zu schlechte Leistung ausgeben und dass uns das schwer auf die Füße fallen kann. Mhm. Weil irgendwann die Leute sagen, nee, das bezahle ich nicht mehr, das will ich nicht mehr bezahlen, weil die Basis auch erodiert, die Bereitschaft erodiert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir hinsichtlich des Arztberufes noch einen Mentalitätswechsel vollziehen müssen. Also die Vorstellung, wenn man Arzt ist, dann verdient man ganz viel Geld. Das kriegen auch nur die den Job kriegen nur die mit den Einser-Abituren und so. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, die der Vergangenheit angehört. Und der Arztberuf und die begleitenden Berufe müssen in ein anderes Verhältnis zueinander rücken. Also der Arztberuf muss ein bisschen
zurückgenommen
werden in der Aufladung auch.
Ich glaube, nur noch Viertelgötter.
Ja, ich glaube, das tut denen auch ganz gut.
Ja.
Wenn die das mal mitmachen würden, diesen Prozess, und andere Berufe müssten aufgewertet werden. Krankenschwestern zum Beispiel. Aber auch andere Heilberufe. Auch der Apotheker kann eine Rolle kriegen im Sinne von Berater, jetzt nicht nur Arzneimittel abzugeben, sondern wirklich auch als Berater, tun sie ja zum Teil auch schon. Und wenn wir das nicht hinkriegen, haben wir ein echtes Problem auch in der Versorgung, weil dann wandern die Ärzte ab. Wenn die diesen Mentalitätswechsel nicht mitkriegen, dann sagen die, nö, wenn es wirklich darum geht, mein Durchschnittsgehalt von 165.000 Euro im Jahr zu halten, dann gehe ich nach Norwegen. Das ist klar.
Und das findet aber tatsächlich, also ich habe da jetzt gerade so.
Das findet schon statt.
Eine persönliche, persönliches Erlebnis. Zwei Kinder. Das erste ist in so einem, auch in einer Klinik geboren worden, aber da war so das Hebammenteam doch sehr autark. Mhm. Da kam dann irgendwie die Ärztin zur Geburt, wie es eben vorgeschrieben ist, kurz vorbei und dann ist sie wieder weg. Man hatte irgendwie das Gefühl, da haben irgendwie die Hebammen regiert.
So. Ja.
Das zweite Kind war dann eher in so einem traditionellen Krankenhaus. Mhm. So. Da kam dann irgendwie der Halbgott in Weiß dann zwischendurch auch nochmal rein. So, ah ja, hier Geburt, interessant. Mhm. Hat noch so ein paar Witze gemacht, stand so ein bisschen rum in seinem Kittel und ist dann irgendwann wieder gegangen, ohne irgendeinen nennenswerten Beitrag geleistet zu haben. Das war so für mich so ein bisschen so diese beiden Welten. So auf der einen Seite so ein emanzipiertes Team, was irgendwie seine eigenen Entscheidungen fällt in einem Bereich, wo man ja auch nicht, wo es ja nicht um eine Krankheit geht. Ja, es ist ja nicht immer alles der Notfall und so weiter. Eine medizinische Leistung muss ja nicht unbedingt immer nur gleich damit zu tun haben, dass man da stirbt.
Nein, oder ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wir brauchen in Krankenhäusern Hygienebeauftragte, Hygienefachleute. Es gibt einige Bundesländer, wo das gesetzlich vorgeschrieben ist, bei anderen ist das nicht so. In Deutschland sterben Mensch. An die Zehntausend an Krankenhaus, sogenannten Krankenhauskeimen, multiresistente Bakterien, ganz banale Bakterien.
Zehntausend ist das eine gesicherte Zahl?
Zehntausend, das ist eine gesicherte Zahl.
Steckt also den internationalen Terrorismus.
Kann man damit gar nicht vergleichen.
Ja.
Und in Holland haben sie den Anteil dieser Keime drastisch reduzieren können, indem sie einfach die Leute, bevor sie ins Krankenhaus kommen, testen. Da werden übrigens deutsche Patienten kommen generell in Quarantäne. Nein, also die kommen in ein Einzelzimmer, heißt das.
Nazi-Alarm, oder?
Nein, weil die potenziell solche Träger solcher Keime sind. Deutschland gilt da als wirklich als Entwicklungsland. Ja. Und es gibt relativ, es gibt Methoden, wo man das bekämpfen kann. Zum Beispiel ganz banal, indem sich die Ärzte die Hände waschen von einer Behandlung zur anderen. Das tun die nicht.
Wer tut das nicht?
Die Ärzte tun das nicht.
Hier in Deutschland.
In Deutschland.
Aber ich dachte, das ist überhaupt.
Das müsste Standard sein, ja, aber faktisch passiert es zu wenig. Es ist nicht nur das Händeputzen, es ist auch der Antibiotika-Einsatz in der ambulanten Praxis. Also es gibt ein paar Regeln, die man einhalten müsste, um wirklich, aber man kann das machen. Man
aber
kann
ist das Händewaschen nicht generell vor 100 Jahren mal die Revolution gewesen, was
so zu einer
niedrigen Sterblichkeit geführt hat? Ist das jetzt wieder eingebrochen oder was?
Es passiert, also und der Hygienebeauftragte achtet genau auf diese Prozesse, achtet darauf, wem hast du gerade die Hand gegeben und wo ist die Hand jetzt danach
gelandet? Der Klassenliebling in solchen Krankenhäusern.
Das ist der Klassenliebling im Krankenhaus, aber es ist eine ganz wichtige Funktion. Und ich nenne das auch nur als Beispiel dafür, einmal, weil es zeigt, wir brauchen andere Berufsbilder.
Ja.
Wir brauchen zum Beispiel auch den Dokumentationsfachangestellten im Krankenhaus, weil das muss nicht der Arzt machen, dieses Dokumentieren. Es ist aber wichtig, dass dokumentiert wird.
Ja.
So, wir brauchen den Hygienefachmenschen. Und das ist gleichzeitig auch ein Beitrag dazu, dass wir uns wirklich eklatante Ineffizienzen auch auf Dauer nicht mehr leisten können. Also, dass wir diesen hohen Anteil an diesen multiresistenten Keimen haben, ist eine echte Gefahr.
Ja.
Nicht nur, weil Leute dran sterben, sondern weil zunehmend auch Antibiotika nicht mehr wirken. Und wir dann irgendwann keine Antibiotika mehr haben, die wir einsetzen können. Also das ist ein Beispiel, wo man einfach zeigen kann, wir müssen in den Strukturen was verändern, in den Mentalitäten, in den Abläufen, damit die Qualität sich verbessert, damit wir das, was wir leisten können, auch wirklich optimal leisten. So. Das ist jetzt wieder keine globale Antwort, aber es gibt ein Beispiel dafür, wo die Gefahren sind. Denn ich glaube, dass vom Grundansatz her ist das System schon ganz, ganz gut austariert und organisiert. Das denke ich schon. Okay. Also ich bin ein Verfechter auch dieses selbstverwalteten Systems durchaus, ja.
Na, Mensch.
Ja? Jetzt haben wir fast 3 Stunden durchgebracht
hier. 2 Stunden, 43 Minuten und 55 Sekunden.
Das ist nachhaltig, würde ich sagen.
Ja. Ja, und ich bin froh, dass wir das machen können. Also ganz im Ernst, ich glaube, sowas hat es in 60 Jahren Bundesrepublik noch nicht gegeben. Sag ich jetzt einfach mal so. 3 Stunden.
Jetzt ja nicht an.
3 Stunden.
Gesundheitssystem.
3 Stunden Hörfunkinterview, Gesundheitssystem.
Das stimmt.
Also der öffentliche rechtliche Rundfunk mag früher langatmig gewesen sein, aber ich glaube, das haben die nicht geschafft.
Das weiß ich. Ich habe auf Kassette noch aufgenommen ein Gespräch zwischen Ernst Bloch und Theodor W. Adorno über die Utopie. Das ging auch über etliche Stunden.
Na gut, ich meine, das ist keine schlechte Nachbarschaft.
Also. Das ist eine gute Nachbarschaft. Das sollte man übrigens mal wieder senden. Das ist ein ausgesprochen amüsantes Gespräch. Mhm.
Ja, gut. Ja, Stefan Edgedon, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Auch von mir.
Für die viele Zeit, für die vielen Informationen. Ja, und also ich bin immer überzeugter davon, dass das irgendwie alles so seinen Sinn macht.
Genau, Bundesradio hat jetzt sozusagen wieder auf seine Ursprünge berufen und so den Geist der ersten Sendung wieder reingeholt. Wir werden es also bei einem munteren Misch beibehalten.
Mhm. Ja, und sehen, was aus dem Projekt wird. Wir danken euch fürs Zuhören, wo immer ihr auch die Stöpsel im Ohr habt oder die Ohrwärme auf den Ohren.
Genau, jetzt müssen wir wieder die Jogger im Wald grüßen.
Ja, aber ich meine, wo die Leute aus China und Peru und wo sie das überall hören. Ja, aber es ist natürlich auch fantastisch. Ja. Ja, Tim Pritloff und
Philipp Banse
sagen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Bleibt uns gewogen. Bis dann.